Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Strebech.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen
und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir ja heute eine auf magische Weise.
Oho, auf magische Weise. Ja, wir haben nämlich heute zwei Magier zu Gast. Aus Österreich, aus Graz.
Aus Graz, okay. Das hat man auch nicht alle Tage, wollen wir mal sagen.
Nein, das kann man so sagen. Sie sind virtuell zu Gast, muss man sagen. Wir wären natürlich gerne persönlich im selben Raum gewesen, aber mit der Teleportation, soweit sind wir noch nicht bei der magischen Ausbildung. Aber vielleicht kommt das ja eines Tages. Ja, die beiden Magier heißen Bernhard Reicher und Rudolf Stark und die beiden machen jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen den YouTube-Channel Reicher und Stark, den ich letzten Sommer durch Zufall entdeckt habe und bin sehr begeistert gewesen. Die beiden Jungs haben den Untertitel gewählt für ihren YouTube-Channel Mysterien, Mindfuck und Magie. Und das sagt schon einiges aus. Ja. Es geht tatsächlich natürlich primär um Magie. Und was genau das ist, das erfahren wir hoffentlich heute.
Ja.
Aber die beiden unterhalten sich auch viel über Popkultur, immer im magischen Kontext, muss man dazu sagen, ist nicht einfach nur so. Ja. Popkultur, paranormale Phänomene, sie praktizieren die auch alle selbst. Mhm. Also ob es jetzt um Remote Viewing, natürlich um magische Invokation, Evokation und weiß ich nicht, was noch alles geht. Aber auch alle möglichen anderen Dinge. Sie arbeiten auch mit psychedelischen Substanzen. Also da gibt es auch viel Überschneidung mit unserem Podcast. Und,
genau, sehr viel Schnittmengen, genau.
Um mir, also das Erste, warum ich auch sofort begeistert war, ist, die beiden tragen gerne ein Blank Badge. Das ist ein Button, ein weißer Button. Und wer nicht weiß, was das bedeutet, es geht um eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Serien von Grant Morrison, The Invisibles, die in den 90er Jahren wirklich eine der absolut einflussreichsten Comic-Serien ist und über die wir sicherlich auch nochmal gesondert hoffentlich mit den beiden sprechen wollen werden, denn das ist wirklich ein absoluter Knaller und sehr magisch.
Genau, aber für diese erste Folge haben wir uns erstmal vorgenommen, mal so Magie 101, also praktisch so den Anfängerkurs in Magie. Und wir haben mal die Fragen gestellt, die man so fragen würde, wenn man mal einen Magier vor sich hat.
Ja, genau, denn das ist ja ein sehr komplexes, ein sehr weites Feld. Und wie du schon sagst, das magische Einmaleins, so haben wir eigentlich unseren Podcast mit den beiden heute genannt. Und ich sag mal, in einem der letzten Podcasts oder YouTube-Videos, die beiden gemacht haben, da hatten sie den britischen Magier Jeremy Vaney zu Gast. Der hat gesagt, wenn er gefragt wird, what is magic, also was ist Magie, dann sagt er, diese Frage an sich ist eigentlich ein Koan. Ein Koan, das wissen die meisten wahrscheinlich, ist so eine buddhistische Frage, auf die es eigentlich keine logische Antwort gibt.
Ja, ja. Über die man aber lange sinnieren kann.
Genau, das berühmteste Koan ist, glaube ich, was ist der Ton, den eine Hand macht, die klatscht?
Okay.
Also, what is the sound of one hand clapping?
Ja.
Da könnt ihr jetzt ja mal ein bisschen drüber meditieren. Aber vielleicht erst nach der Sendung. Aber da gibt es, glaube ich, noch viele andere Dinge, über die man dann meditieren kann.
Ja.
Also deswegen, die Frage ist, ob wir diese Frage heute beantworten konnten. Das müsst ihr vielleicht für euch selbst entscheiden. Aber das war auch gar nicht so unbedingt das Ziel, denn wichtig war uns ja auch vor allen Dingen, dass ihr die beiden mal kennenlernt. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr natürlich euch ausführlichst weiterbilden auf ihrem YouTube-Channel. Einmal, das ist der Reicher und Stark. Da könnt ihr auch reicher und stark werden, muss ich auch mal sagen. Also tatsächlich geht es auch um Wealth Magic in einem Video der beiden, also um Geldmagie sozusagen. Und wie gesagt, stark wird man mit Magie sowieso. Deswegen ist das wirklich ein sehr cooler Titel, den die beiden da haben.
Aber ich finde, das hört sich ein bisschen an wie eine Anwaltskanzlei, oder?
Ja, vielleicht. Das ist eine magische Anwaltskanzlei.
Ja, wer weiß.
Ja, und vielleicht sollten wir auch gleich eben noch erwähnen, dass der Bernhard auch tatsächlich, das ist wirklich sein Job, Magier und Magielehrer zu sein. Er hat eine Magieschule, eine Online-Magieschule, allerdings auch gibt es, soweit ich das verstehe, auch tatsächliche Treffen in der Realität, in real life, wie man ja heute sagt. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal bei www.magieschule.at gucken. Da gibt es auch eine ganze Menge Informationen und
also. Genau. Und wo der Unterschied liegt zwischen Magie und Zauberei, das erfahren wir dann jetzt in diesem Gespräch.
Richtig. Dann sagen wir mal viel Spaß. Gerrit, das hast du jetzt aber sehr so, sehr so gesagt.
Genau. Das ist ja auch ein bisschen geheimnisvoll.
Ja, ein bisschen geheimnisvoll. Okay. Okay, ja, also ja, viel Spaß bei diesem Gespräch und wir hören uns gleich am Anschluss nochmal.
Ja. Ja, wir haben heute zwei Magier aus Österreich eingeladen, und zwar Bernhard Reicher und Rudolf Stark vom Podcast Reicher und Stark. Und
ein Crossover-Podcast.
Ein Crossover-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Servus. Gerne. Und vielleicht kurze Vorgeschichte. Ich bin durch Zufall irgendwann im letzten Sommer mal auf euren, es ist ja kein Podcast in dem Sinne, sondern ein YouTube-Channel aufmerksam geworden. Und ja, ich glaube, das ging sehr schnell um die Invisibles, und dass das meine Lieblingscomic-Serie ist, war ich sofort begeistert, weil ich glaube, in Deutschland kenne ich sonst nur noch meinen Kollegen Kai, mit dem ich das damals gelesen habe, der da auch so drauf steht, und bin dann sehr in eure YouTube-Filme reingeraten und habe ganz viel davon geguckt und bin total begeistert gewesen und dachte, okay, mit euch müssen wir auf jeden Fall mal ein Gespräch machen. Und der Untertitel von eurem Podcast ist Mysterien, Mindfuck und Magie. Das heißt, da ist schon sehr viele Themenbereiche drin. Ihr macht ja nicht nur über Magie, worüber wir heute hoffentlich ein bisschen reden können, sondern
die Bandbreite ist ja echt riesig.
Ja, Psychedelika, paranormale Phänomene, Popkultur, ihr macht Remote Viewing, ihr sucht UFOs, ihr macht ganz viele Interviews und ihr seid vor allen Dingen Praktiker. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding. Also viele Podcasts, wir sind ja auch oft Theoretiker, ich meine, wir sind auch Praktiker, aber nicht bei allen Themen. Und bei euch habe ich das Gefühl, das meiste probiert ihr auch selber aus oder kennt euch damit aus. Ist das richtig?
Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt von vornherein, als wir den Channel begonnen haben, dass wir meinten, wir wollen nicht über etwas reden, sondern von etwas. Wir haben über die Jahre halt einiges erlebt und scheuen auch nicht davor zurück, ständig was Neues auszuprobieren. Und in gewisser Weise ist das auch eine Möglichkeit, dass wir unsere Erfahrungen verarbeiten, indem wir drüber erzählen.
Wie lange kennt ihr euch schon?
Am Sommer 2011 haben wir uns das erste Mal getroffen, gehört haben wir schon vorher voneinander. Und wirklich seit... Wann war das?
Ende 2013, gell?
Genau, Ende 2013 bin ich zum ersten Mal nach Graz gekommen, wo wir uns dann näher kennengelernt haben. Und ja, seither hat es gefunkt. Und ja.
Und den Channel gibt es seit wann?
Das war Mai 2017, haben wir damit begonnen.
Okay. Und ihr macht jede Woche ein Video eigentlich im Schnitt? So.
Ja, also wir haben bis auf Sommer- und Weihnachtspause wöchentlich ein Video rausgebracht, manchmal auch eine Podcast-Episode. Und seit Beginn 2020 haben wir jetzt einen 14-tägigen Rhythmus.
Zumindest mal vorläufig, ja.
Da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das wollten wir, ja.
Wir haben auch mal gerne 8 Monate dazwischen.
Nein, aber ja, unser Dayjob ist leider manchmal ein bisschen die Bahn-Ding. Und dann kommen wir nicht so dazu. Aber wir geloben immer wieder Besserung. Mal schauen, ob es klappt. Wie gesagt, der Podcast ist toll und wir könnten über alle möglichen Dinge sprechen, aber tatsächlich habe ich mir gedacht, das Thema Magie, das hatten wir überhaupt noch nicht und wir haben jetzt 59, also ist die 59. Sendung jetzt und das ist ja ein total spannendes Thema. Es ist aber auch mit unfassbar vielen Missverständnissen und so gefüllt. Deswegen haben wir gedacht, ihr seid wirklich die Leute, die uns da mal, glaube ich mal, so ein 101, so ein 1x1 der Magie erklären können, wie man es versteht, jenseits von Siegfried und Roy und David Copperfield, glaube ich, oder Harry Potter. ist das, ja, genau. Bernhard, du hast ja auch noch eine Website, die Magieschule. Ne?
Das ist
auch
also das ist mein Beruf. Ich unterrichte auch Magie. Ist allerdings mein eigenes Projekt. Also Reicher und Stark machen wir gemeinsam und die Magieschule, die mache ich allein. Es ist mir tatsächlich ein Anliegen, Magie aus diesem geheimniskrämerischen und vielleicht auch ein bisschen schwefelduftenden Eck rauszuholen, in dem sie zu Unrecht gesteckt ist lange Zeit. Es ist eigentlich was sehr Nachvollziehbares, Praktisches und Methodisches, wenn man es so angeht, um Realität zu gestalten.
Okay, dann ist natürlich die erste Frage, die sich jetzt aufdrängt, was ist Magie? Oder genau, wie definierst du Magie?
Da hast du ja gerade jetzt schon den ersten Satz gesagt, aber genau, dann müssen wir aber mal ganz simpel und ergreifend
anfangen. Also sagen wir mal so, ich betrachte das, was wir als Realität wahrnehmen als Folgeprodukt unseres Bewusstseins. Womit ich mich in krassem Gegensatz zum philosophischen Materialismus befinde. Aber
nicht im Gegensatz zu uns.
Genau. Also ich gehe davon aus, dass unser Bewusstsein Realität gestaltet. Das heißt, wenn wir Bewusstseinszustände gezielt ansteuern und verändern, erleben wir auch eine veränderte Realität. Und alle Kulturen auf diesem Planeten haben im Laufe der Zeit unterschiedlichste Techniken dafür entwickelt, Bewusstseinszustände zu verändern. Und diese Techniken kann man Magie nennen. Also meine lexikalische Definition ist, Magie ist eine kulturspezifische Praxis, die natürlichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins zu nutzen oder mit ihnen zu interagieren, um willentlich Veränderungen in der Welt anzuregen. Mhm. Also kulturspezifisch heißt, jede Kultur hat eben ihre eigenen Techniken dazu entwickelt, beziehungsweise funktionieren sie auch nur in einem gewissen Rahmen oder in einem gewissen Paradigma. Es ist eine Praxis, es ist nicht nur eine Theorie oder ein wäre schön wenn, sondern es funktioniert. Und es geht um tatsächlich eben natürliche Fähigkeiten, die uns allen zu eigen sind, mit denen wir geboren sind, die gehören einfach zu uns als Menschen. Und die können wir nutzen und mit ihnen interagieren, um Veränderungen in der Welt anzuregen. Mit Anregen meine ich tatsächlich eben nicht erzwingen, kann man auch, allerdings
da geht der Schuss gerne mal nach hinten los.
Ja, genau. Oder es gibt harte Rückstöße teilweise. Ich gehe da eher von einem Mitgestalten aus als einem Forcieren.
Ist da auch der Unterschied vielleicht zwischen schwarzer und weißer oder left-handed, right-handed Magie zu sehen? Oder ist das was völlig anderes? Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, weil das hört man immer so. Ne, und
ja, das ist eine der ersten Sachen. Ich glaube, da sind Rudolf und ich auch sehr d'accord, dass wir nicht an eine schwarze und weiße Magie glauben. Es gibt auch keinen guten und keinen bösen Strom.
Mhm. Es ist eine neutrale Energie, die...
Ja, so und also wenn du so willst, gibt es allenfalls weiße und schwarze Magier. Aber Magie an sich ist neutral.
Was wäre denn eine Definition, wenn wir jetzt schon dabei sind? Also wenn du jetzt sagst, was wäre denn, weil man hört das immer und wie gesagt, der Left-Handed Path, der Right-Handed Path, wie würdest du das definieren oder spielt das für euch eigentlich gar keine Rolle? Also außer, dass du sagst, es existieren eventuell Schwarzmagier, Weißmagier, aber...
Wenn man so will, ja. War Rudolf was...
Ich persönlich tue mir mit der Unterscheidung ganz schwer, weil das historisch gesehen eine sehr neuzeitliche Einordnung ist und so ein bisschen so eine Klischeevorstellung von neuzeitlichen Interpretationen von Magie, dieses Unterscheiden in Schwarz-Weiß, so schwarze Magie ist böse und dunkel und Dämonen und Höllenfürsten und Verfluchungen und weiße Magie ist so Licht und Liebe in der Welt verstreuen und Glitzer und Einhörner. Und das ist historisch, das ist eine sehr neuzeitliche Sicht, sagen wir mal so, historisch nicht sehr haltbar. Der Begriff schwarze Magie kommt eher aus der Nekromantie, also aus der, der schwarzen Prophetie, der Prophezeiung aus dem Griechischen, wo man halt mit den Spirits der Unterwelt interagiert hat, mit den Spirits von Verstorbenen, mit im Dunkeln, also in dunklen Räumen, in Höhlen, mit schwarzen Spiegeln, versucht hat, durch allerlei mögliche Techniken Informationsgewinnungen, Hellseherei zu betreiben oder Informationen von über verborgene Schätze zu finden. Und das war eine Strömung in der Magie, historisch gesehen, diese Nekromantie, die sich dann einfach historisch die Magiegeschichte ist ein gigantisches Feld. Ja. Ganz viel Religion, ganz viel Politik, die da reinspielt über tausende von Jahren. Inquisition und Co. und leck mich am Arsch und hast du nicht gesehen. Und all das hat ganz viel mitgestaltet, was wie definiert wurde, was wie ausgelegt wurde. So was bei manchen Engel war bei den anderen ein Dämon. Dann gab es natürlich viele Magier, die haben halt mit Spirits interagiert. zur Zeit der Inquisition haben die Leute, die haben halt ihre magischen Tagebücher geführt oder ihre Manuskripte auf der ganzen Welt irgendwie zusammengeklaubt für ein bisschen, also für ein Vermögen, die Abschrift der Abschrift von irgendwelchen dreilosen Seiten aus irgendwelchen Manuskripten sich irgendwie zusammengesucht und haben dann versucht, so ihr eigenes System dann mitunter zu entwickeln. Und da hat dann jeder halt, ich habe Kontakt mit dem Spirit gehabt, da schreibt natürlich zu Zeiten der Inquisition keiner hin, das war jetzt ein Dämon oder dann war das halt plötzlich der Engel oder der Baumgeist oder sonst irgendwas. Und aus diesem ganzen Mischmasch, der sich über ganz Europa verteilt hat und diese politischen Konflikte und so weiter und die moralischen Interpretationen und teilweise sehr individuelle Auslegungen von einzelnen Bischöfen oder einzelnen führenden Herzögen in den einzelnen Bereichen, kamen dann diese sehr moralischen Unterscheidungen und Einordnungen. Und dann hat man halt irgendwie verschiedene Strömungen der Magie versucht, dann mit, also 14., 15. Jahrhundert, zu kategorisieren, so Agrippa war da sehr groß und hat dann mitunter sehr pauschal über manche Dinge alle in eine Kategorie geworfen und da kam dann so langsam diese Einordnung von schwarzer Magie, weißer Magie, also es gibt die Ideen, dass weiße Magie ist eher so der Kontakt zu Gott, die Einswerdung mit Gott vielleicht sogar.
Okay.
Und schwarze Magie war dann alles andere zum Beispiel. Oder schwarze Magie war dann bei manchen tatsächlich dieses mit dem Teufel im Bundessein. Das war dann eben so zur Zeit einer Hexenverfolgung. Und da gibt es, also die Magiegeschichte in Europa ist gigantisch groß. Da bräuchte man, also es ist ein eigenes Studienfach eigentlich.
Absolut, ja, ja.
Aber ich wollte nur so einen kurzen Abriss geben. Diese schwarze-weiße Magie ist ja eines, ja, neuzeitlich ist, also sehr moderne, esoterische New Age-Interpretation mitunter.
Ja. Ist ja auch nur, weil, wie gesagt, das kommt ja sofort auf und wie wir schon sagten, ist ja so das Einmaleins der Magie und ich glaube, da direkt auch mit den Missverständnissen und so weiter aufzuräumen, das ist ja ganz gut. Ich denke, wir kommen nachher auch noch zu eben diesen Themen wie Aberglaube und was so die Popkultur mit der Magie gemacht hat, im Positiven wie aber auch im Negativen, beide Seiten. Aber vielleicht geht's nochmal wieder zwei Gänge zurück im Alltag. Darum geht's ja jetzt, denke ich, erstmal, ne? Die Magie im Alltag. Wie funktioniert Magie? Und wie wendet ihr das überhaupt an? Gibt es da vielleicht ein kleines Beispiel? Also wir auch da das Einmaleins. Wir werden sicherlich heute nicht die Kurvendiskussion besprechen, aber ne, die Grundrechenarten vielleicht, dass man als Hörer überhaupt mal versteht, was ist denn das überhaupt? Was mache ich denn da überhaupt, wenn ich jetzt Magier bin, wenn ich magisch arbeite?
Ja, Ich hole ganz kurz aus, wenn du Grundrechenarten sagst, dann kann ich das vergleichen. Es gibt 5 Disziplinen der Magie. Mhm. Und wir können jetzt natürlich für jedes ein Beispiel bringen, aber das wird dann wieder viel. Aber ich bringe mal diese 5 Disziplinen. Im Prinzip kannst du alle magische Arbeit oder alles, was man als Magier tut, irgendwo unter diese 5 einordnen. Das ist Invokation, Evokation, Divination, Zauberei und Illumination.
Ach so,
das sind diese.
Das ist völlig klar. Ja, können wir ja gleich zum nächsten Punkt kommen.
Genau. Also vielleicht ganz kurz.
Ein paar Sätze zu jedem Punkt. Genau.
Invokation bedeutet das Hineinrufen, Invokare eines Spirits oder einer Energie, einer Qualität in den Magier. Man macht sich selber sozusagen zum Gefäß oder Werkzeug für diese Qualität oder dieses Wesen. Kennt man in der modernen Esoterik so als Channeling sozusagen, aber in Besessenheitskulten wie Voodoo und Co. als geritten werden von den Spirits sozusagen. Evokation ist das Herausrufen oder Hervorrufen einer Wesenheit oder Qualität oder Energie in den Raum, sodass das sichtbar wird. Das ist so diese klassische Vorstellung von Heraufbeschwören von Geist, die dann so wuffend Rauch und Feuer irgendwie erscheinen vor Magier, um mit ihnen zu verhandeln oder was Deals zu machen oder sie um Heilung zu bitten, was auch immer. Divination ist Informationsgewinn. To divine heißt im Englischen ja auch Wahrsagen oder so, also alles, worüber man sonst nicht so leicht Auskunft erhält. Also das beginnt beim Münzwurf und geht zu hochkomplexen Methoden wie Remote Viewing, was weiß ich, also Traumdivination, da gibt es auch hunderte Methoden. Zauberei ist das Verändern symbolische Objekte um eines magischen Effekts willen.
Okay.
Ich steche eine Voodoo-Puppe, um dem Betreffenden Heilung zuzuführen. Mhm. Oder Schaden zuzufügen. Ich brenne eine Kerze ab, um die Energie, die darin gebündelt ist, freizusetzen. Ich lade eine Sigille auf, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Und so, das ist alles Zauberei. Auch da gibt's etliche, also von volksmagischen Techniken wie eben so Kerzen, Knoten, Puppen, Magie bis hin zu komplexen Dingen auf dem Altar und Umgang damit. Und das Letzte, die Illumination, ist die Arbeit an sich selbst, die Selbstveredelung, könnte man sagen, mit dem letztlichen Ziel der Einswerdung mit dem Göttlichen. Also da, wo dann Magie und Mystik ineinander verschmelzen.
Das ist ja ganz klar Mystik auch. Und genau. Aber auch in der Mystik existieren ja auch diese ganzen anderen Punkte, die du gerade genannt hast, auch in ihrer Form. Also ich denke, im mystischen Faden gibt es auch ähnliche, gibt es auch Parallelen zu Invokation, Evokation, Divination, Zauberei.
In einer gewissen Form. Es sind verwandte Wege.
Genau.
Ja. Also das sind so im Groben, also das sind die 5 Disziplinen, in denen man sich bewegen kann. Es gibt auch Magier, die beschreiten sozusagen hauptsächlich einen dieser 5 Wege oder konzentrieren sich mehr auf einen davon. Und was wir so machen, ist ganz unterschiedlich. Also wir bewegen uns in all diesen 5 Disziplinen. Das fängt an bei dem, was Rudolf und ich Gesprächsmagie nennen, dass wir tatsächlich einfach auf eine bestimmte Art und Weise uns unterhalten, um Erkenntnisse zu gewinnen oder ein Problem zu lösen. Und wir merken dadurch, dass wir bestimmte Energien oder auch Personen mit einbeziehen, dass sich das, was im Gespräch sich löst, sich dann auch auswirkt auf die Situationen oder Personen, um die es geht. Das wäre schon ein ganz schlichter Vorgang im Prinzip.
Ja.
Das geht aber weiter zu komplexeren Ritualen mit Bannungen, Anrufungen von Wesenheiten, Interaktion mit denen oder eben einer Invokation, wo dann eine Wesenheit durch jemanden spricht oder handelt. Wir machen beide Remote Viewing als Technik und so weiter. Also es ist sehr viel, aber kann beginnen bei einfach die Lebenssituation verbessern oder optimieren. Ja, jemand sucht eine neue Wohnung oder
das war tatsächlich ein magisches Ritual, was meine Frau und ich mal in Köln gemacht haben. Da suchten wir nämlich eine Wohnung und da haben wir auch, wir haben das damals mit Reiki verbunden, aber das war halt so dieses, man hat sich aufgeschrieben, was man wollte und hat das dann irgendwie in so eine Kiste gepackt und hat das irgendwie so mit Intention aufgeladen und irgendwo hingestellt und immer wieder dran gedacht und dann haben wir tatsächlich eine Wohnung gefunden. I don't know.
Ja, cool. Und hat sie den Punkten entsprochen?
Im Großen und Ganzen ja. Oh. Ja, nicht in allen, aber hey, ich meine, das Whirlpool war, glaube ich, nicht da und nein, Scherz. Aber nein, das war sorry, aber ich wollte jetzt nicht. Ja, genau.
Ja, ihr habt die Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins genutzt, Realität zu verändern. Also in meiner Definition wäre das Magie. Es ist was wir haben, ist eine ganz besondere Fähigkeit. Wir können uns etwas vorstellen. Wir können imaginieren. Und Imagination, das weiß man auch inzwischen, hat Auswirkungen auf unsere Realität. Und diese Fähigkeit anzuzapfen, dafür braucht es Trance. Und ein Ritual ist ein relativ sicherer Rahmen, in dem man eine sich in eine Trance fallen lassen kann, aber dann in der Trance auch handlungsfähig bleibt. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen.
Ja. Ich hatte gerade so spontan The Secret so im Kopf.
Ja, da denke ich, habe ich auch gerade dran gedacht. Also diese ganze Bestellung beim Universum, The Secret, das sind ja auch so Bestseller ja sogar, ne, die das irgendwie so beinhalten, die aber natürlich, wo man immer sich so ein bisschen fragt, also kann das sein? Und ich weiß, da gibt es ja auch immer diese ethische Problematik, ne, ja, haben denn die armen Leute in Afrika sich nicht genug vorgestellt, dass sie reich und berühmt und zu essen haben wollen? Also diese ethische Problematik, die da so ein bisschen aufkommt. Ich glaube, Mitch Horowitz hatte da letztens ein ganz gutes Buch drüber geschrieben, wo das auch drin vorkam. Weil das ist ja,
Club, ja.
Genau. Und ja. Das ist ja so ein bisschen knifflig, Wie seht ihr das? Oder gibt es da Parallelen oder ist das was anderes? Oder,
Also das Ganze, was The Secret und so weiter macht, ist eine neue Erscheinung von New Thought, einer Strömung, die im Prinzip die eben genau diese Fähigkeiten der Imagination und auch des Wollens anzapft, allerdings auf eine, wie soll ich sagen, sehr niederschwellige Weise. Also es kommen selten tatsächlich elaboriertere magische Rituale vor und in den wenigsten Fällen wird mit Spirits gearbeitet oder so. Also es ist eine, vielleicht verwässert will ich nicht sagen, aber salonfähige Variante, diese Fähigkeiten anzuzapfen. Und The Secret hat das dann nochmal runtergebrochen für die große Masse. Heißt nicht, dass das unbedingt falsch ist, aber ja, es wird schon auch sehr viel weggelassen damit.
Und es ist, und es ist natürlich auch kulturspezifisch, es ist sehr amerikanisch, also so Amerika um 1900 herum, Aufbruch, die ersten Konzerne werden gegründet, so das war so die Zeit, so Chicago, Ostküste, so jeder Depp konnte Millionär werden oder so, das war so der Gedanke dahinter, so du musst nur hart genug dran glauben und nur Chaka und gib ihm und Energie reinpulvern und das war natürlich damals auch dieses Umfeld dort. Da konnte tatsächlich theoretisch so diese amerikanische Erfolgsstory vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist so die Zeit, diese Gründerzeit, die Zeit, wo man aus einem kleinen Kiosk irgendwie den Heinz-Konzern aufziehen konnte, wenn man halt auf die richtigen Dosen gesetzt hatte und wenn man die richtigen Ideen hatte und auf die richtige Eisenbahnlinie und so weiter, da konntest du dann natürlich, und das war halt ein Umfeld, von wo ganz viele Glücksritter waren, wo ganz viel Kapital da war, in dieser Mentalität von wir schaffen das, gib ihm und fest genug dran glauben und ganz hart an sich arbeiten. In dem Kontext, in diesem kulturspezifischen Ding ist diese ganze Strömung erwachsen. Hat durchaus, also wie gesagt, gerade Amerika dieser Zeit sehr, sehr gepackt. Und so diese moderne Version des Secret ist halt davon sehr verwässert schon. Also New Thought an sich hat schon einige, lässt schon vieles weg und funktioniert vor allem für diesen Kontext, für diese Zeit sehr gut. Und The Secret hat das Ganze halt so für den durchschnittlichen Amerikaner des Ende 20. Jahrhunderts ein bisschen so, ja, so sehr vereinfacht dargestellt und hat sehr viel weggelassen, noch einmal von dem, was New Thought schon sehr viel weggelassen hat. Und ja.
Ist das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte?
Ich mag es nicht, aber... Okay. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Es macht die Dinge zu simpel, meiner Meinung nach. Also es war es, glaube ich, eben mit Horowitz, der irgendwie mal gesagt hat, New Thought bringt oder macht die Sachen, die gut funktionieren und die positiven Seiten des positiven Denkens, die kriegt sehr gut. Die ganzen negativen Sachen oder die ganzen Sachen, die schief gehen oder wenn es einmal Probleme gibt, dafür haben sie überhaupt keine Lösung. Also die einzige Lösung ist, du bist halt schuld dran an deiner eigenen Krankheit und du bist schuld, dass du verhungerst. Du hast nicht gut genug dran geglaubt und erzeugt noch zusätzlich eine Panik. So jeder negative Gedanke führt dazu, dass ich morgen tot umfalle und dass die Welt explodiert. Und das kann halt extrem lähmen und gibt halt keine Lösungsansätze, außer du musst noch mehr dran glauben. Aber glaub mal, dass du gesund bist, wenn du irgendwie mit Krebs im Krankenhaus liegst. Oder versuch mal, reich dich zu fühlen, wenn du irgendwie den letzten Brotkrumen deinem Kind noch irgendwie hingibst. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Aber es hat ein paar durchaus Sachen, die funktionieren können.
Ja. Was ist ja tatsächlich, es hat ja wohl wirklich einen sehr großen Einfluss auf Amerika gehabt, wenn ich mir das so überlege. Ne? Also auch dieses Just Do It und We Can, Yes We Can, also dieses Durchhalten und wir können das hinkriegen, das ist ja richtig reingegangen in die amerikanische Kultur. Ne?
Es hat auch vor allem aufgebaut auf einer Mentalität, die sich aus dem Pioniergeist heraus entwickelt hat. Ich hatte eine Drehbuchschülerin, die aus Amerika stammt und die mir das mal erklärt hat. Die hat gesagt, zu ihren Vorfahren, die sind halt irgendwo teilweise ohne einen einzigen Penny angekommen und es musste funktionieren. Und auch die Besiedelung des Westens und so, dieses... es durfte dir nicht schlecht gehen, weil dann bricht alles zusammen und man musste sich gegenseitig Mut zusprechen, man musste sagen, ja, wir schaffen das schon, das wird schon und so. Es ist aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden, dass dass man irgendwie überleben musste. Und das hat sich natürlich über Generationen weitergetragen. Mhm. Und die ganze New Thought-Bewegung hat da natürlich einen ganz fruchtbaren Boden gefunden. Mhm. Und wie gesagt, innerhalb dieses Dings funktioniert ja auch ganz viel. Aber New Thought und alles, was dann daraus entstanden ist, gibt halt keine Antwort darauf, wenn es mal nicht funktioniert.
Ja.
Und genau aus dem Grund kommt es in Europa auch schwer an, weil wir einfach diese Mentalität nicht so haben. Ja, ja. Weil wir sofort fragen, ja, aber was denn nicht?
Genau.
Ja. Und vor allem gibt es halt auch Rahmenbedingungen. Ja, es gibt Klima. Ne? Du kannst der beste Zauberer der Welt sein, aber versuch mal, den Monsun aufzuhalten. Also, wenn die Zeit dafür da ist, dann ist das jetzt. Oder in der größten Wirtschaftskrise reich zu werden oder so. Also, das sind einfach ganz, ganz schwierige Rahmenbedingungen. Das ist so, du kannst mit dem Schiff hinausfahren aufs Meer, aber es gibt halt die Winde und die Strömungen und so. Was Magie dann machen kann, ist zu sagen, wie du die Segel setzt.
Ah ja, das ist ein schönes Bild. Mhm.
Aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr die Magie, also eure Praxis praktisch so im Alltag anwendet. Wie sieht das aus?
Gibt es da ein Beispiel, was man mal nennen könnte, um einfach, dass die Hörer einfach mal kapieren, okay, wie benutzt ihr das? Oder, also ihr habt ja jetzt gesagt, ihr macht viele verschiedene, also du hast ja auch Invokation, Evokation, Divination, Zauberer, Illumination, das sind ja schon eine Menge Sachen, aber gibt es quasi so wirklich so eine Hands-on-Sache, so Alltagsmagie, wo du sagen würdest, ja, so benutzen wir das?
Gibt schon. Ich überlege gerade, ob man nicht vielleicht noch... Ich würde gerne vorher kurz ausholen. Magie, also nehme ich ein bisschen vielleicht noch zum Background, was zur Frage, was ist Magie und wo gibt es da vielleicht Probleme? Oder wenn wir von Magie oder magischem Denken reden, dann meinen wir was recht Spezielles. Also es gibt zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie gibt es das magische Denken als ein frühkindliches Stadium. Ja, so im Alter zwischen 4, 5, 6, 7 Jahren, so der unsichtbare Freund, der Aberglaube, so wo man als Kind noch sehr naiv durch die Welt läuft, noch keinen linearen Ursache-Wirkungsprinzipien kennt und sehr naiv und verspielt durch die Welt läuft. Und dann kommt dann endlich der Verstand und die Vernunft und dann ist man erwachsen oder dann geht es ins Erwachsensein und in die Logik und so weiter. Mhm. Und da ist ein bisschen die Schwierigkeit in unserer Gesellschaft auch. Also das hat man mal grundsätzlich sehr viel auf der globalen Ebene auch mitgestaltet im Kolonialismus, so die arme, also die dummen Wilden sozusagen, die auf der ganzen Welt, wir als Weiße in Europa und Amerika sind so der Gipfel der Schöpfung, wir haben die Welt verstanden und der Rest der Welt sind einfach Idioten. Naive Kinder, die wissen halt noch nicht, die leben halt im Dschungel, die sind nie in dieses Erwachsensein gekommen. Und das ist so ein bisschen auch die Problematik gesellschaftlich heute, dass Magie sehr oft als eine Art Rückentwicklung, als Regredierung gesehen wird. Als Leute, die an Magie glauben, die glauben an glitzernde Einhörner und sind halt abergläubisch und die entwickeln sich sozusagen geistig zurück. Und da gibt es eine gewisse Angst in der Gesellschaft, dass man sich natürlich, wenn jetzt die Magie sich durchsetzt wieder, dann sind wir alle wieder im dunklen Mittelalter und der Aberglaube und wir müssen doch den Verstand benutzen und die Wissenschaft wird immer mehr abgelehnt und das sorgt für ein riesengroßes Spannungsfeld. Und dieses Problem gibt es tatsächlich. Also es gibt viele Leute, die sich so in dieser Wellness, Esoterik, New Age, und ich möchte das nicht pauschalisieren, bitte, nicht falsch verstehen, aber es gibt dieses Risiko und es gibt Menschen, die regredieren einmal in kindliche Verhaltensmuster mitunter oder halt in sehr naive Glaubenssätze wieder. Und wenn wir von Magie und magischem Denken sprechen, das meine ich jetzt nicht überheblich, bitte, aber wir meinen explizit das Einbinden des Verstandes. Also nicht auf die wissenschaftlichen Daten verzichten, hör auf zu denken und spiel wieder mit glitzernden Einhörnern, sondern wie kann man quasi den nächsten Schritt machen, so Magie 2.0 vielleicht oder magisches Denken 2.0. Wie können Verstand, Verspieltheit, Intuition zu einem zu einer Fusion kommen, zu einem holistischen Denken. Und da ist zum Beispiel die Breaking Convention ist da ein super Beispiel. Ja. Wissenschaftliche Forschung in der Psychedelik, gemeinsam mit Künstlern, gemeinsam mit Schamanen, mit Magiern. Wie können wir alle voneinander lernen und wie können wir unterschiedliche Paradigmen zusammenbringen und eben nicht auf den Verstand verzichten, eben nicht zurück ins dunkle Mittelalter zur Hexenverbrennung oder sonst irgendwas oder völlige Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wir haben da so ein bisschen ein Motto auf unserem Kanal, so Sapere Aude, ja, wage es weise zu sein oder auf Österreichisch sei nicht deppert. Ja, also, benutzt deinen Verstand und deinen Hausverstand. Und so aus dieser Fusion heraus ist vieles, was wir machen, angelegt. Und das möchte ich nur ein bisschen dazu sagen, dass das so ein bisschen die Hauptmotivation ist, auch für unseren YouTube-Kanal. Und entsprechend, und da komme ich jetzt vielleicht den Bogen zur Praxis, leiten sich ganz viele Dinge aus diesen Sachen ab. So ein, ich lese sehr viele wissenschaftliche Studien, Daten zu unterschiedlichen Bereichen. Wir beschäftigen uns mit Philosophie, mit Popkultur, mit Kunst, mit Biologie, mit Geschichte, Psychologie und so weiter. Damit man ein möglichst großes Feld hat, ein möglichst großes, buntes, einen sehr großen Werkzeugkoffer, damit nicht jedes Problem ein Nagel ist, wenn du nur einen Hammer hast, sozusagen. Ne? Mhm. Und entsprechend tue ich mir persönlich ein bisschen schwer, da jetzt konkrete Beispiele zu geben, weil die immer sehr situationsabhängig sind. Das ist so ein, keine Ahnung, ich habe eine Problemstellung mit ich brauche eine neue Wohnung, weil ich nach Graz ziehe. Das ist zum Beispiel so passiert. Ich bin nach Graz gezogen damals. Ich brauchte dringend eine Wohnung. Ich hatte damals nicht sehr viel Geld und hatte halt gewisse Vorstellungen. Okay, so wahrscheinlich wird es ein WG-Zimmer werden, 25 Quadratmeter Minimum von der Größe her. Es darf maximal 300 Euro kosten, soll in der Innenstadt sein und so weiter und so fort. Und dann schaue ich, was ich tun kann dafür. Mhm. Also dann habe ich jetzt nicht das eine Ritual, das zur Wunscherfüllung dient, sondern das können 10 verschiedene Rituale sein oder einfach einen Wunsch ins Universum schicken. Oder zuerst mit Remote Viewing schauen, wie stehen meine Chancen oder wo kann ich am besten, wo kann ich die perfekte Wohnung finden? Soll ich in Zeitungsinseraten suchen oder soll ich im Freundeskreis schauen? Und so kann man halt sehr taktisch, strategisch sich diesen Themen widmen. Ich habe es dann auch geschafft. Ich habe eine Wohnung im absoluten Stadtzentrum von Graz bekommen mit 27 Quadratmeter das Zimmer für 299,95 €. Und zwar im September, und Graz ist eine riesige Studentenstadt, also im August, September, Oktober suchen alle Studenten, die nach Graz kommen, eine neue Wohnung, ein neues WG-Zimmer, genau in der Größenordnung. Ich habe mir 2 Zimmer angeschaut und die Story drumherum, wie ich das Zimmer bekommen habe, ist einfach absurd gewesen. Aber ich habe da jetzt kein spezielles Ritual, was ich mache, sondern es ist immer sehr situationsabhängig.
Also was ich regelmäßig mache, das klingt jetzt vielleicht sehr schlicht, aber das ist Ausdruck meines magischen Verständnisses. Vor dem Schlafengehen Dankbarkeit ausdrücken für Dinge, die im Laufe des Tages passiert sind.
Auch.
Ja, die, das könnte man jetzt als reine Psychologie ansehen oder als, ja, tut halt einfach gut und ist hilfreich. Ich habe gemerkt, also ich bedanke mich auch speziell bei den Spirits dafür. Also ich habe da persönlich ein sehr animistisches Weltbild und sehe mich als in ständigem Kontakt mit den Spirits und umgeben von ihnen. Und vieles von dem, was ich im Alltag mache, drückt sich auch aus in dem, beim Spazierengehen, dass ich bestimmte Bäume grüße, die mir wichtig sind. Dass die Ahnen, die hier gelebt haben, geehrt werden oder dass ich denen auch immer wieder mal Hallo sage. Die haben hier einfach gewirkt und haben hier was beigetragen zu dem Ort. Es gibt besondere Plätze, die ich regelmäßig aufsuche, um dort zu schauen, was gerade in der Luft liegt, kann man so sagen. Also es ist oft schwer in Worten auszudrücken. Mehr ein in Verbindung bleiben mit der Natur oder mit dem Platz, an dem ich bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, je mehr ich eingewoben bin hier, umso leichter funktioniert meine Magie. Umso mehr Hilfe und Unterstützung fließt mir zu, weil es eben dieses Mitgestalten und nicht Forcieren ist. Das sind so Sachen, die ich regelmäßig mache. Dann natürlich Meditation, aber auch Weiterbildung gehört für mich dazu. Also ich lese jeden Tag und da sind wir dann natürlich auch bei der Popkultur, Serien schauen, Filme und so weiter. Das ist für mich auch Ausdruck. Das ist eine andere Form des Bereisens von verschiedenen Welten. Mhm. Aber auch das mache ich zum Beispiel regelmäßig. Aktive Imagination nennt sich das. Eine Technik in der inneren Mythologie zu reisen, unterwegs zu sein und mit archetypischen Bildern zu interagieren, die konkrete Auswirkungen haben auf die Realität. Das ist was, was ich regelmäßig mache im Alltag. Dann das Unterrichten, also entweder Kurse schreiben oder Texte geben, Webinare, Vorträge oder Coachings oder so. Das ist eine Form für mich, Magie zu betreiben, lehren und da unterstützend beizustehen, beziehungsweise auch Aufträge entgegenzunehmen für magische Rituale oder Unterstützung. Und dann sind wir wieder bei diesen situativen Sachen. Also da gibt es keine Kochrezepte, die ich verfolgen würde, sondern je nachdem, was ansteht, schaue ich, was gerade zur Verfügung steht. Was ist gerade in der Wohnung? Welches Räucherwerk ist gerade da? Oder welche magischen Gegenstände? Was könnte gerade helfen? Oder wenn ich unterwegs bin, so was ist gerade vor Ort da? Womit könnte ich zusammenarbeiten, um die Situation möglichst befriedigend und harmonisch für alle Beteiligten zu lösen? Ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber
ja,
es sind eben keine Kochrezepte.
Nee, also, aber das finde ich ja ganz interessant. Also keine Kochrezepte. Also ist das dann auch schon Chaos-Magie oder weil im Sinne von, ich nehme das, was da ist, ich habe jetzt nicht irgendwie mein altes Buch unbedingt, was man immer so den Grimoire, den man so kennt und suche da irgendwelche Zaubersprüche in Anführungszeichen raus, sondern ich gucke einfach, was ist jetzt gerade in der Situation, wie kann ich damit arbeiten und ist es nicht auch fast eher so, oder nicht eher, aber ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu beschreiben als Aufmerksamkeitsübung, also oder Aufmerksamkeitslenkung. Also ich kenne das so ein bisschen im Sinne von, ich hab eine Intention, die mache ich, darauf richte ich meine Aufmerksamkeit, dadurch tue ich meine Energie rein. Rudolf, du hast das ja auch gerade beschrieben, du hast ja auch was getan dafür, dass du diese Wohnung kriegst. Du hast ja dann nicht nur gesessen und gewartet, bis einer anruft, sondern du hast ja dich irgendwie auch drum gekümmert. Also hängt ja alles so zusammen und dann führt es im besten Fall zu einem Ergebnis. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu beschreiben? Oder?
Also ich würde es, Magie, so wie wir das betreiben, also wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Traditionen und Vorgehensweisen in der Magie, wir sind da beide, also ich persönlich bin ganz klar deklarierter Chaosmagier, Chaosmagie selbst ist schon ein Riesenfeld, Bernhard ist da nicht ganz so, aber bedient sich gerne auch chaosmagischer Ideen, aber so wie wir das betreiben, ist das eher Magie, eher im Sinn von sich bewusst sein, dass man in einem sehr großen Ökosystem eingebunden ist. Und das klingt so naiv oder so banal, aber das das ist so dieser ganz knackige oder dieser ganz wichtige Punkt. Magie ist nichts Abgehobenes. Magie ist nicht in irgendwelchen Sphären mit in der 37. Dimension irgendwie durch die Gegend. Das kann es auch vielleicht sein, aber Magie ist viel mehr ein praktisches Anwenden dessen, was da ist. Also wenn ich tauchen gehe, dann muss ich auf die Situation reagieren. Es gibt nicht das eine Kochrezept. Wenn da plötzlich ein Hai vorbeischwimmt, muss ich mich anders benehmen, als wenn da ein Delfin vorbeischwimmt oder wenn ich im Swimmingpool bin. Ne? Das ist einfach, benutze deinen Hausverstand und lerne aus der Erfahrung, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst. Und am Berg oben gibt es andere Spielregeln als im Tal beziehungsweise als im Meer. Ne? Das sind bestimmte Sachen, die man halt mit der Erfahrung lernt und je nach Situation muss ich anders reagieren. Ne? Und Skifahren lernt man nur am Berg und Schwimmen lernt man nur im Wasser. Das ist, deswegen Magie ist auch ein ganz wichtiger Teil. Praxis, üben, Experimente machen, auch auf die Schnauze fallen, auch Fehler machen und Magie ist nicht ungefährlich. Also Magie hat ein Risiko. Aber auch mit dieser Grundprämisse von seine deppert, so wie du fütterst auch nicht einen Hai mit blutigem Steak daneben schwimmen. Das macht man einfach nicht. Ne?
Ein sehr erfolgreiches magisches Ritual, wenn man gefressen werden möchte.
Ja, genau. Und da geht's schief wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses, du musst dich dessen bedienen, was da ist. Wenn du einen neuen Job willst, dann musst du halt auch irgendwann ein Bewerbungsschreiben schreiben und musst halt vielleicht mal deinen Lebenslauf pimpen und musst dir vielleicht die Schuhe putzen, wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst. Also sich bewusst sein, welche Faktoren gibt's. Und da gibt's halt viele Faktoren, die Welt oder die das Leben beeinflussen. Und manches davon sind Spirits vor Ort, die dir vielleicht reinscheißen oder die dich unterstützen könnten, mit denen man sich vielleicht eher verbündet, als sich mit ihnen anlegt. Das können aber ganz banale Sachen sein, wie sich in eine gute Stimmung pushen vor einem Bewerbungsgespräch, damit man nicht dort zitternd sitzt, sondern sehr selbstbewusst überzeugend rüberkommt. Und was auch immer notwendig ist, dass ich in diesen State komme, das kann eine Handgeste sein oder eine kurze Meditation oder wenn ich dafür irgendeinen Gott invozieren muss, dann ist das halt so. Was halt auch immer zum Ergebnis führt. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Also das ist, ich bin auch kein sehr spiritueller Mensch. Ich bin einfach ein Pragmatiker. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, Magie funktioniert. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht anwende. Und so bin ich, also so gehe ich die Sachen an, sehr pragmatisch. Und wenn ich muss anerkennen, es gibt vor Ort Spirits, ja, dann muss ich halt lernen, wie ich mit Spirits kommuniziere. Also ganz genau.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal noch drauf kommen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, was ich ganz interessant finde, weil dieses im Moment zu gucken, was dran ist, das ist ja etwas, was sehr undogmatisches Denken eigentlich ist. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied auch zwischen Mystik und eben zum Beispiel Religion. Also ich kenne das aus meinem Pfad, dass unser Lehrer immer sagt, es ist Time, Place, Person, Circumstance. Also egal, was du tust, es gibt keine Regel. Also okay, ich denke, es gibt so ein paar ganz grobe Grundregeln, aber selbst eine Regel, du sollst nicht töten, die ja sehr weit oben steht, könnte theoretisch vielleicht auch in einem bestimmten Time, Place, Person, Circumstance nicht gelten, will ich mal kühn behaupten. Aber ich denke, es gibt ein paar Regeln, die sind wahrscheinlich erstmal gut, wenn man sie so als Regel hat, aber und Religionen beispielsweise, die stellen ja Regeln auf, die sozusagen immer und ohne irgendwelche Ausnahmen in jeder Situation durchgezogen werden müssen. Und das ist ja, das funktioniert ja nicht.
Sagen wir mal die institutionalisierte Religion.
Natürlich, das meine ich. Wenn ich sage Religion, meine ich die institutionalisierte Religion, richtig. Natürlich, ja. In den Religionen selber ist zumindest so meine Erfahrung, stecken diese Ideen, die ja ihr auch in eurem YouTube-Channel habt, stecken ja drin. Also Magie ist meiner Ansicht nach auch überall zu finden, wenn man genauer guckt. Und das heißt dann anders und das wird nicht so genannt, aber im Prinzip das funktioniert schon. Das ist ja klar. Sonst. Aber vielleicht mal ganz kurz zu den, wir haben jetzt ganz oft von Spirits gehört und Ahnen und so. Und da kommt natürlich immer als allererstes die Frage auf, ja, wie glaubt ihr denn jetzt an Geister? Sind das denn, oder was sind denn das? Gibt es die in echt oder nicht in echt? Und sag doch mal dazu was.
Also es ist keine Glaubensfrage für mich. Ich glaube ja auch nicht, dass Rudolf existiert. Ich weiß, der existiert. Und so ähnlich ist das für mich auch mit den Spirits. Die sind, also ich erlebe sie als real existierende Wesenheiten außerhalb von mir. Das heißt, es ist ein Erfahrungswert. Ich kann sie mir natürlich auch anders erklären. Ja, also mein Verstand kann das auch durchaus als Personifikation unbewusster Anteile in mir auffassen oder als, keine Ahnung, Verkörperungen von Energien in der Landschaft oder so irgendwas, die halt durch den Filter meiner Wahrnehmung dann als Wesenheit erscheinen oder so. Das ist mir einerseits ein bisschen zu kompliziert oder zu umständlich. Da muss mein Verstand schon dreimal irgendwie durch einen brennenden Reifen springen. Die sind halt da. Ich gehe damit um. Das heißt nicht, dass ich behaupte, dass das für alle anderen so sein muss. Das ist nur meine rein persönliche Erfahrung. Oder wenn man so will, ich kann es auch als bestimmte Informationen in der Matrix sehen. Ja? Also es ist für mich alles kein Widerspruch. Wie die Terminologie dafür, die da verwendet ist, die ist mir persönlich recht wurscht. Aber ich habe ein sehr bildhaftes Denken. Ich nehme die Welt in Form von Geschichten wahr. Und diese Geschichten teilen sich halt, oder die Protagonisten dieser Geschichten teilen sich halt somit auch als eigenständige Wesen mit ihrer eigenen Agenda. Und mit denen kann man lernen zu kommunizieren. Also das ist auch wieder eine dieser natürlichen Fähigkeiten des Bewusstseins. Wir wissen, wie das geht. Wir haben es nur meistens verlernt, oder es ist uns gerade in unserer Kultur seit der kartesianischen Trennung halt abtrainiert worden. Aber das kann man recht schnell wieder sich aneignen.
Ich sehe das auch, also ganz wichtig, wir haben da jetzt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder auf Deutungshoheit auf Magie oder Paradigmen oder Glaubenssysteme überhaupt nicht, sondern wir reden aus unserer Erfahrung und aus unseren Interpretationen und Deutungen davon. Und das ist eben so ein, wenn ich auf einem Altar eine Kerze für die Ahnen anzünde oder einen bestimmten Spirit, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite, dem ein Glas Rum opfere und irgendwas räuche und so weiter und den um einen Gefallen bitte und das passiert 2 Tage später, dann ist mir ganz ehrlich gesagt scheißegal, was da jetzt irgendwer andere als Erklärungsmodell dafür hernimmt. Und ich könnte auch 37 verschiedene Erklärungsmodelle im Zweifel bieten, aber es ist mir egal. Also das ist so ein, wenn es einfach ist, ein Glas Rum hinzustellen und einen Spirit um was zu bitten, mit dem man eine Beziehung aufgebaut hat. Und wenn das funktioniert, ist mir egal, ob da jetzt in Wahrheit ein unsichtbarer Geist durch die Gegend rennt oder ob irgendein Anteil in meiner Psyche dann irgendwie irgendwo magnetisch irgendwas anzieht und keine Ahnung. Es funktioniert so einfach sehr gut.
Ja, was mir so einfällt, ist so ein bisschen die Computerallegorie, weil mich interessiert ja als User auch nicht wirklich, was mit den Einsen und Nullen da unten passiert. Ich benutze halt, weiß ich nicht, mein Windows-System oder was und dann klicke ich da an und es funktioniert für mich. Und ob da jetzt wirklich ein Fenster entsteht, wo drauf steht, abspeichert oder nicht, oder ob das irgendwie Einsen und Nullen sind, ist ja an sich Wurst.
Exakt, ja. Also da bin ich auch ganz mal, oder wie bei Pratchett dann halt irgendein Gnom in der Kamera ist, der ganz schnell zeichnet. Oder
ja, genau. Es kann ja sein.
Ja, das ist mir echt egal. Ich merke auch nur, dass es mir persönlich besser geht, wenn ich mich als nicht getrennt erlebe von der Welt, sondern als Teil eines großen spirituellen Ökosystems. Mhm. Ich fühle mich persönlich wohler in einer belebten Welt, in der ich mit anderen Wesen interagieren kann, so wie jetzt mit euch oder halt auch mit meinen Spirit Guides oder Ahnen oder was auch immer, also oder mit den Bäumen vorm Fenster hier. Also das ist, wenn ich die als wesenhaft erlebe, fühle ich mich wohler und kann effizienter agieren in der Welt. Das ist einfach eine persönliche Erfahrung. Also und vor allem muss man auch dazu sagen, dass wie gesagt, alle Kulturen auf diesem Planeten haben magische Techniken entwickelt und die gehen immer davon aus, nur unsere Kultur, ich habe irgendwann mal was gehört, dass wir über 200 verschiedene Kulturen auf dem Planeten haben. Die westliche ist halt die größte, aber es ist eine davon. Mhm. Und wir sind so ziemlich die einzige, die das ablehnen. Und natürlich haben alle anderen Unrecht. Die sind ja eben blöde.
Woher kommt das? Warum lehnen wir das ab? Ist das, hat da die Wissenschaft, hat man sich dann irgendwann der Wissenschaft zugewendet? Oder so nach dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehe, und das muss immer irgendwie in Wissenschaft gefußt sein? Oder hat das was damit zu tun?
Ja und nein, also historisch gesehen. Also ganz kurz noch, um die vorherige Frage noch abzuschließen, zu den Spirits, ja, nein. Man muss, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Praktikabilität, also das, was nutzt mir, und das kann da das Persönliche, ja, eben so ein, ich mache etwas und wenn ich an Spirits glaube, es hilft mir, dann hat es einen Effekt. Aber wir müssen das unterscheiden auch von einem persönlichen Weltbild. Also du kannst natürlich Magie oder andere Dinge dazu anwenden, für dich persönlich dein Weltbild zu definieren und herauszufinden und Daten zu sammeln und zu versuchen herauszufinden, wie die Welt hinter den Kulissen funktioniert. Das sind immer zwei verschiedene Wege. Das eine ist so, das könnte man vielleicht als Illuminationsmagie bezeichnen, sondern ich schaue, was ich über die Welt herausfinden kann, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Und das andere ist die magische Praxis, was hilft mir in dem Moment? Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Aber zur Frage, historisch gesehen, gab es das immer wieder schon. Es gab schon bei den alten Griechen, dass man da diskutiert hat, es gibt nur das, was man sieht und es gibt die Spirits gar nicht. Das gab es auch schon damals, einzelne Leute. Das war nur gesellschaftlich nicht die Norm sozusagen. Aber wenn man da zurückgeht, gibt es immer wieder einzelne Flügel oder Fraktionen oder Glaubensrichtungen oder philosophische Strömungen, die sagen, nee, da gibt es jetzt keine Spirits oder es gibt keinen Gott oder sonst was. Aber natürlich im Westen durch die Kirche gab es sehr viele verschiedene Interpretationen. Also bei den Griechen hatte man zum Beispiel die Daimones. Die Daimones, da kommt dann auch das Wort Dämon her, waren allerlei mögliche Spirits, die so zwischen den Menschen und den Göttern waren sozusagen. Da waren die Baumgeister und die Engel und da war irgendwie so alles irgendwo mittendrin. Ich vereinfache das jetzt bitte ein bisschen. Ja. Aber und das hat sich dann später, hat man dann gerade dann auch mit der Zusammenlegung der Kirche und dem Katholizismus und also der Heiligen Römischen Kirche damals in Rom. Und diese ganzen Strömungen haben dann über die Jahrhunderte verschiedene Interpretationen gehabt. Man hat mehr und mehr gewisse Spirits rausgedrängt. Man hat dann gesagt, okay, es gibt nur Engel und alles, was nicht Engel ist, ist per Definition ein Dämon. Und zwar und böse.
Klar.
Kontakt zu Engeln ist so irgendwie und mit Bauchweh erlaubt. Alles andere ist, also jeder Baumgeist ist böse oder ist der Erde nahe und eben nicht im Himmel und heilig. Und so hat sich das sehr viel, es gab sehr viele verschiedene Strömungen, philosophisch, religiös, politisch, die da Einflussnahme hatten. Also das kann man jetzt nicht auf ein Ding zurückführen. Aber dann gab es natürlich Descartes mit seinem kartianischen Schnitt, so die Trennung von Geist und materieller Welt sozusagen. Der hat ja, muss man auch dazu sagen, diese Visionen von Engeln bekommen und er hat versucht, den Gottesbeweis anzutreten, indem er diese Trennung macht. Und er hat nicht gesagt, es gibt nicht den Geist, sondern nur die Materie, sondern hat einfach gesagt, es sind zwei verschiedene Sphären, für die unterschiedliche Sachen zuständig sind. Und das aus diesen ganzen Strömungen hat sich das dann sehr, teilweise manche Paradigmen waren auch zu komplex für den typischen Menschen auf der Straße. Da hat man dann Sachen reduziert, weggelassen, vermischt mit anderen Dingen. Also man kann das nicht auf eine einzelne Quelle zurückführen, sondern das waren einfach die Entwicklung der Europas der letzten 2000 Jahre.
Aber es war dann schon natürlich, also ich glaube, der Todesstoß dafür, für diese Interaktion mit den Spirits, durch den philosophischen Materialismus, der einfach nicht nur gesagt hat, es sind zwei verschiedene Welten und wir kümmern uns halt jetzt nur noch um die Materie, sondern wirklich gesagt, es gibt nur noch die Materie. Mhm. Und der ist schon die Basis der heutigen Wissenschaften in den meisten Fällen. Ich frage mich da ein bisschen frech, wer könnte denn ein Interesse daran haben, die Kultur glauben zu lassen, dass es da nichts anderes gibt? Mhm. Und wozu? Also warum würde ich einen großen Teil der Bevölkerung glauben lassen, dass der Körper sozusagen das einzig Wirkliche ist oder das Körperliche und dass es mit dem Ende des Körpers vorbei ist und dass auch Bewusstsein nur eine Folgeerscheinung von irgendwelchen Synapsen ist und so. Das erzeugt ja was in Menschen und so. Und da würde ich hinschauen. Mhm.
Ich finde, was allem ja zugrunde liegt oder darunter liegt, ist ja so wirklich die Trennung, ne? Also die Abtrennung. Immer mehr fragmentieren. Ich denke, das ist ja auch, wenn man so die Gesellschaft heute sich anguckt, also bis in die vielen Facebook-Gruppen, in die, ne, alles, jede Bubble wird kleiner und kleiner und immer spezieller und hat wenig Blick auf den Rest. Und ich denke, wenn ich wirklich mich von Gott abtrenne, was immer das auch bedeutet, und es nur noch aufs Materielle zurückziehe, wie du schon sagst, ne, dann profitiert natürlich vor allen Dingen die Industrie, ist ja klar, weil dann müssen wir ja unsere fehlende Trennung mit irgendwas ausgleichen. Und das geht ja nicht, weil die fehlende Trennung ist ja das, wir sagen immer gerne, dass das Loch im Herzen, was man nicht füllen kann, außer mit, ich sag mal, dem Göttlichen, auch ja, was und, immer das jetzt ist. Ne?
Genau, also, und wenn du, wenn du das nicht gefüllt kriegst, dann musst du es ständig kompensieren.
Richtig, genau. Und das machst du am besten, indem du mal einkaufen gehst oder bei Amazon klickst oder Macht anhäufst, was auch immer, äußerliche Dinge. Ja, genau. Ne? Also von dem her ist da bestimmt eine Intention hinter, die zumindest, und die dann ja im Endeffekt zu Leid führt, weil es ist ja frustrierend, wenn man versucht, etwas zu erreichen, in dem Fall das Loch füllen, und es schafft man nicht, egal was es ist. Man wird ja irgendwann frustriert, genervt, wütend, aggressiv, und damit habe ich eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, wollen wir ehrlich gesagt.
Ich würde es noch ein bisschen, also ja, aber also vielleicht noch als ganz banale globale Entwicklung, muss man das auch, ich meine, die Kirche war halt der dominierende Faktor in Europa. Mit der Entwicklung des Materialismus, des Philosophischen und so weiter, haben sich natürlich Gegenströmungen und Gegenströmungen der Gegenströmung und so weiter entwickelt. Aber die Kirche hat immer mehr Macht verloren, und die Kirche hat immer mehr gemerkt, dass halt die Wissenschaft, auch die Technologien immer weiter voranschreiten, und hat sich dem auch ein bisschen anpassen müssen. Also die Kirche hat früher nicht die Spirits abgestritten, sie hat sie einfach nur verteufelt. Die Kirche hat nie Magie abgestritten oder die Existenz von Magie, sondern sie hat gesagt, man darf Magie nicht anwenden oder nur ganz spezielle Formen von Magie, und das darf man dann nicht Magie nennen, sondern es ist dann irgendwie was anderes.
Kommunion
zum Beispiel. Ja, genau.
Es gibt ja auch in der Kirche keine Magie. Wenn, dann passiert ein Wunder, und das ist die Gnade Gottes. Und wenn es Magie ist, ist es des Teufels.
Ja, genau.
Und also aus dieser, das war eine sehr große gesellschaftspolitische Entwicklung über die Zeit, dass halt die Kirche immer mehr Macht verloren hat und dann halt auch immer materialistischer werden musste und vieles reduzieren musste, um noch die Glaubwürdigkeit in einer immer mehr materielleren, wissenschaftlicheren Welt noch irgendwie beizubehalten. Weil du kannst jetzt in einem Menschen im 20. Jahrhundert kaum noch irgendwas mit Exorzismen erklären und der unsichtbare Vater am Thron und so, das geht so halt alles nicht mehr so simpel. Und dieser Aberglaube, den man da unter Anführungszeichen hat, aber das ganze Heilig, die ganze Heiligenverehrung, da gab es also extreme magische Effekte, Psi-Effekte, UFO-Sichtungen und weiß der Geier, was nicht alles, die Wunder. Und da wurden halt manche Heilige, waren dann die Heiligen, und andere waren dann des Teufels und waren böse Sünder, obwohl dasselbe passiert ist. Also, und aus diesem Ganzen hat sich dann einfach auch aus der Kirche immer mehr das verabschiedet, und es wurde halt immer mehr die Macht der Wissenschaft und überlassen. Und da sind wir jetzt tendenziell auch wieder an einem Punkt, wo das wieder zu kippen anfängt in eine andere Richtung. Da muss man halt jetzt auch schauen, dass es eben nicht wieder zurück ins dunkle Mittelalter geht und in den Aberglauben. Das ist aber halt nochmal eine andere
Position. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal zu Lebzeiten in einer Welt lebe, wo es Menschen gibt, die sagen, nee, die Erde ist flach. Das ist ja ein Weltbild, wo man ja eigentlich sagen sollte, naja, also das haben wir ja nun wirklich jetzt ein paar Mal belegt irgendwie. Und doch gibt es, habe ich so das Gefühl, dass es immer mehr so tatsächlich in einigen Strömungen so immer mehr zurückgefahren wird. So dass man halt gerade auch diese wissenschaftlichen Errungenschaften, die man, sei es jetzt auch hier Impfung und so, dass man da sagt, nee, das ist alles doof und die Erde ist flach, peng. Ne? Das ist, ja.
Ja, das ist ein bisschen das, was ich am Anfang mit Rekrutierung gemeint habe. Ich meine das nicht abwertend, aber es ist halt ein sehr weit zurück georfert werden sozusagen. Ja. Ja. Und manche schleudert es halt bis zur flachen Erde zurück. Jetzt möchte ich nicht über die flache Erde groß diskutieren, aber rein grundsätzlich gesellschaftlich könnte man das auch als Symptom hernehmen, wo sind die Probleme? Also auch in der Entwicklungspsychologie, eine Rekrutierung ist nicht automatisch was Negatives, sondern es ist oft ein Zurückkehren zum, sagen wir, zum letzten Safe Point sozusagen, wenn der letzte Safe Point halt sehr weit zurückliegt, das letzte, worauf man sich irgendwie verlassen kann. Jeglicher Glaube an Glaube an Autoritäten, ich glaube nur noch das, was ich sehe, und wenn ich aus dem Fenster schaue, ist die Erde flach. Vereinfacht gesagt jetzt. Ja. Das ist halt der letzte Safe Point für manche Leute, den wir gesellschaftlich haben. Und da haben wir auch die Problematik, dass sich unsere Gesellschaft halt sehr schnell an manchen Punkten nach vorne prescht und weiterentwickelt und die Menschen hinten aber mitunter nicht nachkommen. Wir haben kein verbindendes Glied, das da die Leute einbettet und eine vernünftige Basis aufbaut. Ich meine, wir haben vorne Blockchain-Technologie und Quantencomputer und auf der anderen Seite haben wir was, glaube ich, 2017 war die Nachricht, dass in Brandenburg die Schulen E-Mail-Adressen bekommen haben und jetzt Lehrer auch E-Mails schicken können, weißt? Yeah. Oder da Gratulation, aber also und manche Menschen haben nicht einmal das, ja. Und dieses Spannungsfeld von Quantencomputern, die kein Mensch mehr versteht, außer Spezialisten oder irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die kaum noch weitergereicht werden, die schon in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Mainstream nicht mehr ankommen, geschweige denn im universitären Betrieb oder in der Schule oder bei irgendwem, der halt nur unter Anführungszeichen bitte einen Lehrabschluss hat, das meine ich jetzt nicht wertend, sondern der hat halt keine akademische Ausbildung, bei dem kommt es halt noch weniger an. Das ist halt echt ein Problem, das wir haben und dem wir uns stellen müssen und das sind Symptome einer Gesellschaft, die ein bisschen sehr weit nach vorne geprescht ist und keine Basis zwischendurch aufbaut und nicht stehen bleibt und einmal wartet und schaut, dass die Leute hinten nachkommen, wie man es in einer Gemeinschaft normalerweise macht. Also wenn ein Stamm von A nach B zieht, dann rennen auch nicht alle nach vorne und die Alten hinten verrecken, sondern man muss halt schauen, dass alle möglichst gemeinsam irgendwie diesen Weg schaffen. Da muss halt der eine langsamer rennen und da hinten sollte sich vielleicht halt auch mal vielleicht in den Arsch treten, aber in diesem gemeinsamen Sinne quasi auch durch die Evolution gehen oder durch die Entwicklung der Menschheit ist halt ein ganz wesentlicher Punkt und da verkacken wir im Westen gerade vollkommen alles.
Ne? Ihr habt das ja in einem Video, habt ihr das ja neulich benannt, Weirdmageddon oder so, ne? War das nicht das Wort? Weil vielleicht können wir ja mal so in die Richtung gehen, so ein bisschen. Denn man hat ja schon das Gefühl, man befindet sich gerade, jetzt muss ich gerade kurz gucken, wie hieß denn das Video noch? Das war das mit den 7 Tipps zur...
How to Strange Times Survival Kit.
Richtig, yeah, 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 richtig, genau. Weil ihr habt das, glaube ich, irgendwann Ende letztes Jahr aufgezeichnet und als ich das jetzt nochmal sah, musste ich wirklich lachen so ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade so Februar 2020, wir hatten quasi schon fast den dritten Weltkrieg, ein Kontinent brannte, die Zombie-Apokalypse läuft gerade live quasi im Fernsehen und es ist so, wow, okay, wenn das mal nicht weird und ein Wahnsinniger ist Präsident von Amerika, also das ist ja quasi wirklich so Weirdmageddon.
Und die Bonzer-Version von ihm regiert England? Oder? Also Weirdmageddon ist ein Begriff aus der Serie Gravity Falls von Disney Channel, den wir da übernommen haben.
Sehr gute Serie, müssen wir auch mal drüber reden.
Ja. Fantastisch, ja.
Mein Sohn auch großer Fan. Ja.
Und also ich habe keine Ahnung, wann ich das erste Mal gesagt habe, vor 3-4 Jahren oder so. Ich habe ja lange Jahre Drehbuch unterrichtet auch. Und wenn mir vor 15 Jahren einer meiner Schüler eine Story gegeben hätte, die in naher Zukunft spielt, wo alles das vorkommt, was wir jetzt erleben, hätte ich es ihm zurückgeworfen, weil ich gesagt habe, es ist nicht glaubwürdig.
Ja, genau.
Es ist eine viel zu übertriebene Satire. Und das erleben wir jetzt täglich. Es ist so absurd, was geschieht, dass wir es halt wirklich als Weirdmageddon bezeichnet haben.
Genau.
Und das ist schon auch ein Hauptanliegen unseres Kanals, dass wir schauen, wie können wir diese Zeiten, in denen wir jetzt sind, nolens volens, gut navigieren. Und da ist Magie ein wesentlicher Bestandteil aus unserer Perspektive. Beziehungsweise in einer Gesellschaft, die so an der Kippe steht, da kann man mit der Wahrscheinlichkeitsbeeinflussung, die Magie eben macht, Weichen stellen für eine lebenswertere Zukunft.
Das ist ein guter Satz gerade, die Wahrscheinlichkeitsjustierung oder so. Das ist so auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit, Magie zu beschreiben. Also indem ich jetzt nicht etwas völlig Neues evoziere unbedingt, sondern dass ich mit dem, was ich habe, so arbeite, um ein, wie du sagtest, die Segel, das fand ich ein ganz gutes Bild, ne? Die Segel kann ich stellen. Ich kann nicht unbedingt ein Boot und den Ozean herzaubern, aber ich kann auf dem Boot im Ozean fahren und dann die Segel setzen. Das ist so.
Genau, und das bestimmt, wohin das Boot fährt.
Ich meine, tatsächlich die ganze Trump-Wahl, der ist ja auch eigentlich ein großes magisches Ritual gewesen von den 4chan-Leuten und hier Pepe the Frog und diese ganzen Meme-Magic, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, aber dass da sind ja so gewisse Ideen aus der magischen oder magische Ideen angewandt worden, vielleicht nicht mal bewusst. Natürlich hat die keiner so genannt, oder manche haben es so genannt, aber viele haben vielleicht auch einfach nur instinktiv da was aufgegriffen. Und ich glaube, Gary Lachman hatte ja dieses Buch zuletzt geschrieben,
Darkstar Rising.
Da hat er das, finde ich, sehr gut dargestellt, wie das passiert ist. Und das ist absolut ein magisches Ritual gewesen. Und du denkst dir, wow, also für alle Leute, die jetzt zuhören und sagen, okay, was redet ihr eigentlich für wirres Zeug? Man könnte argumentieren, Trump ist durch Magie gewählt worden oder an den Platz gekommen. Oder wie seht ihr das?
Es hat einen Faktor gehabt,
sagen wir mal so. Ja, einen Faktor, genau.
Ja. Und nicht nur Trump, also in verschiedenen anderen Bereichen, ja, auch Alexander Dugin. Und, also in verschiedenen Bereichen haben magische Denker oder auch praktizierende Magier einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Ist jetzt auch nichts Neues, war immer schon in der Geschichte so.
Klar, ich glaube aber für viele Menschen heute ist es was Neues. Also ich glaube, also gerade dieses Beispiel Alexander Dugin, was du gerade genannt hast, ich denke mal, das ist nicht so vielen bekannt, die jetzt ganz, ich sag mal, normal durch die Welt laufen. Also da muss man sich schon ein bisschen tiefer mit den Themen beschäftigen und ist dann aber erstaunt, was für ein Einfluss diese Person, wir haben auch schon mal im Podcast irgendwann drüber gesprochen, werden wir auch zu verlinken, also hier brauchen wir jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, also wenn die Hörer jetzt da mehr wissen wollen, ist jetzt mal eine Fußnote, aber da ist man ja, auch baff, denkt sich, wow, okay, das ist ja so weird und der Typ beeinflusst nicht nur die russische Regierung, sondern im Endeffekt die ganze Welt und das ist ganz klar ein magisch denkender Mensch.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Magie gibt seit Menschheitsgedenken und wurde immer schon auch von, nennen wir es jetzt mal pauschal, der Elite, den Führungsriesen, Königen und so weiter, in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Varianten angewandt, immer um die Gesellschaft von Venedig bis keine Ahnung was. Man darf sich das jetzt nicht ganz so naiv vorstellen, wie halt oft in Verschwörungskreisen so die Illuminaten, die Welt kontrollieren.
Genau.
Aber es ist nicht ganz verkehrt, also die Grundidee ist nicht ganz verkehrt. Also in Venedig im Mittelalter war das so zum Beispiel. Also, und es ist bis heute so. Also zum Beispiel um so ein paar so moderne Einflüsse der Magie, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Sowohl die russische Raumfahrt als auch die amerikanische Raumfahrt sind aus der Magie heraus entstanden. Jack Parsons zum Beispiel, bei den Russen gab es nochmal ganz eigene Geschichten dahinter.
Schöne Fernsehserie, Strange Angel.
Genau,
die historisch leider abgesetzt worden.
Ja, habe ich mich auch sehr geärgert. Ja. Das war scheiße.
Ja. Historisch nicht ganz korrekt, aber nee. Trifft die Grundstimmung oder so die Grundideen schon ganz gut. Ja. In Amerika gibt es ganz viel verschiedene Flügel in der Politik, teilweise sehr evangelikale, fundamentalistische Kreise, wo Magie im weitesten Sinne eine Rolle spielt oder mystischer Glaube und ähnliche Dinge und so weiter und so fort. Also das ist sehr bis hin zu Star Trek, das sehr beeinflusst wurde und Geheimdienstkreise mit Remote Viewing, mit Psy-Spionage, also ein sehr großer Teil der westlichen, also der amerikanischen Politik wurde in den 50er Jahren beeinflusst durch Channelings, ja, von The Nine. Da waren Multimillionäre und Milliardäre, sind zusammengesessen über Jahre und Jahrzehnte und haben Botschaften von neuen Spirits aus dem All erhalten, die angeblich ägyptische Götter waren und der Erfinder des Bell-Helikopters war da dabei, und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenfeld, das halt die Welt beeinflusst und die Weltpolitik mit beeinflusst. Nicht alleine, nicht nur, klar, aber ein ganz wesentlicher Faktor, der für den durchschnittlichen Bürger einfach ausgeblendet wird. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn da halt an verschiedenen Punkten Menschen magisch arbeiten und drehen, dann warum soll man als Bürger, der im Zweifel darunter leidet oder der die Folgen davon tragen muss, nicht auch anfangen, hier einfach sich der Dinge zu bedienen, die seit Menschheitsgedenken von allen möglichen Menschen recht erfolgreich nicht immer zu unserem Benefit eingesetzt wird.
Und Magie war eben auch immer Instrument der Unterdrückten. Also sowohl der herrschenden Elite als auch derjenigen, die auf sonst nichts zurückgreifen konnten. Genau. Also Sklaverei, Amerika. Mhm. Die entflohenen Sklaven, also die konnten sich keinen Anwalt leisten, aber irgendwie, die konnten nicht auf das zurückgreifen, was halt an Mitteln der herrschenden Klasse da war. Die konnten halt dann nur auf Zaubersprüche und Flüche, was weiß ich, zurückgreifen. Mhm. Oder auf die Heiligen, die ihnen dann geholfen haben. Es war in der Hinsicht immer auch ein so ein Underground-Ding und sehr subversiv. Und das sehe ich jetzt heute genauso. Also so wie es eben von ganz elitären Zirkeln eingesetzt wird, gibt es auch eine Art, ich würde nicht mal sagen unsichtbar, weil eigentlich
doch, die Invisible ganz Army, deutlich sag ich's doch.
Eben. Ja, nicht nur die Invisible, sondern eine Strömung, der Magie für jeden. Und das ist vor allem in der Popkultur.
Richtig.
Da scheint's durch. Mehr, als man glauben sollte. Also in einigen Comics steckt mehr drin, als in erbigen Grimoires.
Also Promethea würde ich da mal ganz vorne anstellen. Also
unbedingt.
Ich, oder? Das ist, ich habe den gerade letztes Jahr nochmal wieder gelesen und war wirklich sowas von geflasht, was. Also das ist ja auf allen Ebenen, wer das nicht kennt, von Alan Moore, einer der berühmtesten Comic-Autoren, unter anderem auch Watchmen und V for Vendetta, das kennt er vielleicht aus dem Kino oder so, hat er geschrieben, die Comic-Vorlagen hat halt in den 90ern, 2000ern eine Comic-Serie gemacht, die heißt Promethea und das ist eigentlich ja so eine ein Grimoire, wie du sagst, ein Lehrstück, ein Lehrbuch über Magie. Mit unfassbarer Grafik, also die Zeichnungen sind der Knaller.
Ist Alan Moore nicht auch ein Magier?
Ja, ja natürlich. Ja. Alan Moore selber ist auch Magier.
Klar. Praktizierender Magier, so wie Grant Morrison. Also zwei der wichtigsten Comic-Autoren überhaupt sind outspoken praktizierende Magier. Wenn man sich vorstellt, was das im Kollektivbewusstsein verursacht, dann ist das schon spannend. Oder so in unserer Kindheit war doch alles Detektivgeschichten, ne? Mhm. Fragezeichen, DKKG,
was ja, ja, klar. Ja, genau.
Ich habe genauso meinen Detektivclub gehabt in meiner Kindheit und inzwischen ist alles Magie.
Ja, überall, das stimmt. Von Harry Potter als berühmtestes Beispiel natürlich mal angefangen, aber ich habe auch, klar, alles was an Serien, Sabrina und Charmed und The Magicians, ich meine, hallo.
Egal, also du, fast jede zweite Netflix-Serie hat irgendwo okkulte Themen drin. Ja,
Locked and Key, gerade.
Ja, oh, fantastisch, großartiger Comic auch. Ja,
ja, ja, super. Ja, ja.
Egal, also Comic sowieso. Ja. Manchmal eben sehr explizit, manchmal auch eher zwischen den Zeilen, aber das ist so massiv da und bewirkt was.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe das jetzt, also mein Sohn ist jetzt 15, aber wenn ich so bedenke, was der alles so in seinem Leben schon ganz normal, nicht jetzt, dass ich ihm irgendwie wirres Zeug zu lesen und zu hören gegeben habe, sondern einfach nur wie es Gravity Falls. Ich meine, das muss ich mir vorstellen. Es ist eine Disney-Zeichentrickfilm. Die läuft auf Disney, auf dem Disney-Channel läuft die quasi. Ja. Und das Ding ist wirklich unglaublich. Oder selbst sowas wie Rick und Morty, was okay, technisch gesehen vielleicht noch nicht für das Alter so ist, aber Nuri guckt natürlich auch total begeistert. Weil das ist ja, das sprengt ja jedes Gehirn, jede Folge.
Mindfuck pur.
Ja. Absolut. Und ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten das gehabt als Kids in dem Alter.
Also ich hätte es so geliebt.
Ich auch.
Ich sag ja immer da ganz gerne, das nenne ich ja immer das Beispiel, als ich damals als Jugendlicher Animal House gesehen habe, hier ich mit John Belushi und wie heißt er in Deutsch? Ich glaube,
der hat so komische Titel, die ich mir nicht merken kann.
Eigentlich eine Komödie. Ja. Und es gibt in diesem Film gibt es eine Szene, wo der Lehrer mit seinen Schülern kifft. Mhm. Und der Lehrer wird gespielt von Donald Sutherland. Und Tom Hulce ist der Schüler und der diskutiert mit seinem Lehrer und er meinte dann so, Moment. Und sie wollen damit sagen, dass der Sandkorn unter meinem Fingernagel praktisch ein ganzes Universum sein kann. Und Donald Sutherland zieht an dem Joint und sagt, ja, 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 und das ist so eine Szene, die hat sich so bei mir festgesetzt.
Das war eine Szene in einer Comedy. Ein heute hast du ganze Serien für Kinder, die quasi genau das
Thema haben. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Ich meine, überleg mal was bei Rick und Morty, wenn man das mal wirklich so neben dem ganzen was da drumherum passiert, diese Sachen, die da so verarbeitet werden. Ja, oder Gravity Falls
auf eine nette Art. Ja, Tropes wie Parallelwelten, Time Loops, was weiß ich, was alles. Das ist in einer Folge teilweise, wird das durchdekliniert und das ist völlig selbstverständlich.
Und zwar mit absoluter Konsequenz. Nicht so ein bisschen angedacht oder wir nehmen dann irgendwie die billige Auswege, sondern was hat, wenn man das in einem bestimmten Gedankenexperiment durchspielt, was kommt hinten raus? Und es ist nicht immer schön. Es ist meistens eher sehr erschütternd und sehr nihilistisch auch oft.
Absolut.
Aber ja.
Aber wieder unsere Vorstellungskraft beeinflusst Realität. Mhm. Und wenn wir jetzt eine Generation haben, für die solche Konzepte absolut selbstverständlich sind, dann können wir uns als Menschheit wirklich ganz andere Dinge vorstellen.
Richtig, weil das ist ja für die, das, was für uns die drei Fragezeichen waren, ist ja für meinen Sohn Gravity Falls und Rick und Morty. Jetzt, wenn man dann überlegt, was ist denn dann, wenn er mal 30 Jahre später ein Kind hat, was ist für dieses Kind dann Gravity Falls, Rick und Morty? Das könnte rein theoretisch das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr.
Allein war schon der Film Matrix ausgelöst hat, bei vielen, so mit an, was da an gnostischen Ideen reinfließt für den Mainstream sozusagen. Was ist, wenn Realität nicht so funktioniert? Oder wie mit Jim Carrey,
Truman Show?
Die Truman Show. Und so hier,
das war ja eine Philip K. Dick-Verfilmung.
Genau.
Ja, stimmt.
Oder Inception oder was weiß ich. Genau. Also, das sind Sachen und ich glaube, dass da die Kunst und die Popkultur auch Dinge aufgreifen, die halt gerade in der Luft liegen.
Absolut.
Und die sich natürlich auch verkaufen, muss man auch dazu sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass da hinter allem eine große Verschwörung steckt oder so. Die Menschheit muss auf was vorbereitet werden. Das ist natürlich auch, die Studios merken, die Dinge verkaufen sich und deswegen.
Ja, ich meine, Matrix war ja auch einfach ein geiler Actionfilm, abgesehen davon. Genau. Also mit unglaublichen Szenen, die man so noch nie gesehen hatte. Der wäre auch wahrscheinlich ein Erfolg gewesen, wenn es einfach nur ein Rumgeballer gewesen wäre.
Der jetzt noch fortgesetzt
wird. Ja, genau.
Ich weiß auch nicht, ob ich das brauche, aber warten wir mal ab. Bin vorsichtig optimistisch.
Nee, aber ich finde das wirklich sehr spannend, denn also zwei Sachen dazu. Einmal, weil wir arbeiten ja auch als Drehbuchautoren und wir merken ja immer, wie in Deutschland eben genau diese Themen aber so gar nicht ankommen. Also, weil Deutschland, und vielleicht ist es Österreich ähnlich, wir haben ja eine Parallele der Geschichte, ne, dass die Deutschen sehr viel Angst vor allem Irrationalen haben und wir arbeiten jetzt seit über 20 Jahren in dieser Branche und wir kriegen es einfach nicht hin, mal auch nur ansatzweise solche Ideen. Also wir haben jetzt mal tatsächlich bei Cobra 11 eine Folge gehabt, wo die Hälfte der Folge im Koma Gehirn von unserem Helden spielt, der sich da irgendwie rausbewegen muss.
Live vom Mars?
So? Ja, genau, so ein bisschen. Es war aber surrealer, weil es halt auch nur eine Folge war und so. Aber das war, sage ich mal, schon so das Höchste der Gefühle.
Sie haben sich aber völlig drauf eingelassen.
Ja, aber trotz, klar, natürlich. Aber trotz alledem, ich will damit sagen, aber wenn ich jetzt mit einem Konzept wie Rick und Morty, Gravity Falls, Twin Peaks, egal was, in Deutschland angekommen, also selbst heute, also es gibt jetzt Dark, das habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen.
Schwierig. Ich weiß, was du meinst. Dark ist meiner Meinung nach technisch wirklich brillant gemacht. Also kann sich international absolut messen.
Ja.
Die Idee auch super, auch komplex und alles. Mein Hauptproblem mit Dark sind die Dialoge.
Mhm. Ja.
Das ist so schlecht. Also das ist eine so gekünstelte, gestellte Sprache, die, keine Ahnung, so besonders mysteriös wirken soll und einfach nur...
Als ich Dark gesehen habe, da habe ich so gedacht, ja super, die Deutschen schaffen es sogar aus Zeitreise den letzten Spaß raus.
Ja, ja, ich habe schon, der Titel war schon, ich denke so, oh, das ist das, was die Amerikaner sich unter Deutschland vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einmal das, also man sieht halt auch, wie ein Land oder wie eine Nation oder eine Kultur sich richtig Angst hat vor diesen Themen.
Ja, und das hat ja einen Grund. Wenn man zurückgeht, die das, was man heute Weird Fiction nennt, hat ja einen ganz, ganz starken deutschsprachigen Bezug auch, ja, mit der schwarzen Fantastik, Meyrink, Kafka, was das ist, das ist Wahnsinn, was da war, das erste Literaturmagazin der Fantastik, der Orchideengarten, war ein österreichisches Magazin. Und da haben wir ganz, ganz viel dazu beigetragen. Aber dann wurden halt diese Themen missbraucht, politisch. Ja. Es gibt ja auch den Ausdruck schwarzer Religion für, unter Nationalsozialismus ist das Paradebeispiel dafür. Und, ja, da wurden genau diese Elemente der Fantastik und Magie in großem Stil pervertiert und missbraucht. Und ich glaube, deswegen haben wir in unserer, in der deutschsprachigen Kultur einen fast instinktiven Schrecken davor. Absolut. Und genau deswegen geht das. Und ihr seid in Deutschland noch besser dran als wir hier in Österreich, weil ihr habt zumindest eine Filmindustrie. Eine kleine, aber
die einen sagen so, die anderen sagen
ja, und ihr habt in gewisser Weise auch ein Klassensystem. Und das gibt es hier bei uns gar nicht.
Aber wenn ich bedenke, was wir alles hatten vor dem Krieg, ja, dass solche Leute wie Billy Wilder, ich meine, okay, der kommt ja, das ist ja sogar ein Österreicher, der dann nach Berlin gegangen ist und dann wie viele nach Amerika. Lubitsch ist schon vor dem, schon lange vor dem. Aber trotzdem, was wir hier haben und was wir haben könnten, ne, dann das, ja, aber es ist.
Das sieht man, dass wie sich solche Dinge wirklich generationenweise noch fortsetzen, absolut. Und dass wir immer noch dran knabbern. Ja, ich meine, Wien war eine der größten Filmindustrien damals, Studios und so weiter. Und auch die Darstellungen, da war ja auch ganz viel Fantastik drinnen. Ja, ich sage nur Caligari. Das ist unglaublich. Und vieles davon. Und das
aber ich glaube, Entschuldigung, Rudolf, sagst du.
Achso, wir haben ja auch in Europa keine psychedelische Kultur. Oder gerade im Deutschsprachigen. Das gibt es nicht. Ja. Nee. Also diese ganze Counter-Culture-Bewegung der 50er, 60er, 70er Jahre. Robert Anton Wilson zum Beispiel, Terence McKenna, bis hin zu Philipp K. Dick. Philipp K. Dick hat ja Erleuchtungserlebnisse und Mindfucks und keine Ahnung was erlebt. Und aus dem heraus dann, oder halt seine Wallis-Trilogie am Ende, die er dann versucht hat, den Rest seines Lebens zu entschlüsseln, was ihm da an seltsamen Dingen passiert ist, so irgendwie das Spiel zwischen Genie und Wahnsinn, und man weiß bis heute nicht genau, was es war. Vermutlich eine Kombination aus beiden und aus göttlicher Einsicht und völligen in den Abyss geschaut, zu viel.
Das soll mir vorkommen, dass sich das leider manchmal etwas verwischt.
Genau. Aber diese ganzen Dinge, die haben wir einfach in Europa und speziell halt im deutschsprachigen Raum gar nicht gehabt. Ne? Das ist halt ein paar Ausläufer, ein bisschen ein Versuch einmal, vielleicht von Einzelnen, aber mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Counterculture und so eine Hippie-Bewegung und diese psychedelischen Dinge mit sich bringen, das möchte ich jetzt nicht alles schönreden, da ist schon viel Scheiß auch passiert, aber das hatten wir halt so nicht. Ja. Und das macht halt, ist auch viel Nährboden für diese Offenheit, für Mindfuck, für Gedankenexperimente, für diese typischen Kiffer-Gedanken. So, ja. Du liegst halt irgendwo, ist die Farbe rot, die du siehst, dieselbe Farbe rot, die ich sehe, wow. Genau. Also so, das hat man halt bei uns so nicht. Ja. Und entsprechend hat man dann halt auch in der Philosophie in andere Richtungen gearbeitet und gedacht und hat dann auch eher politische Probleme gehabt, natürlich mit der 68er-Bewegung und die Entnazifizierung der Gesellschaft und die Konflikte an den Universitäten. Da ging es um ganz andere Dinge als um Love, Peace und Anti-War, sondern da ging es einfach um andere Dinge. Ja.
Aber ich glaube ja, dass ihr jetzt, das finde ich jetzt auch noch vielleicht, um so langsam mal zum Schluss zu kommen, einfach nur, weil wir ja eure Zeit auch nicht überanspruchen wollen und so, vielleicht kommen wir mal noch zu eurer Licht und Liebe Podcast, weil, oder ich sage mal Podcast, YouTube Ausgabe, weil da schlagt ihr ja sozusagen etwas vor, die Wiederverzauberung der Welt. Also ich versuche jetzt, weil wir haben jetzt gesagt, die Popkultur hat einen großen Einfluss. Wir haben gesagt, hier in Deutschland, Österreich, da haben wir Probleme, uns diesem so ein bisschen zu öffnen. Die Welt scheint sich gerade im Weird Mageddon zu befinden. Alles ist crazy, alles ist irgendwie wie aus einem schlechten Film. Und jetzt stellt sich ja immer die Frage bei fast jedem und gerade bei unseren Hörern, ja, was können wir denn machen? Wie können wir denn irgendwas tun? Weil es ist ja irgendwie, ich werde kloppt. Und da finde ich ja, das, was ihr vorgeschlagen habt, also die Wiederverzauberung der Welt. Vielleicht könnt ihr darüber mal sprechen, was das bedeutet, was das und wie man dazu all, sowohl Magie, aber vielleicht auch die Popkultur und auch anderes anwenden kann.
Das ist ein Riesenbereich. Das ist ein Schlagwort, das auch irgendwie so über unserem ganzen Kanal drüber steht. Das ist etwas, das wir anbieten als Gegengift zu dem Wahnsinn, der gerade überall grassiert, die Welt wieder zu verzaubern. Also eben genau das, was uns natürlicherweise zu eigen ist, wieder in Anspruch zu nehmen, nämlich die Welt magisch zu sehen und zu erleben und zu wissen, dass wir ein Mitspracherecht haben hier auf dieser Welt und mitgestalten können durch magische Techniken. Das ist mehr oder weniger so die Idee dahinter. Und dazu gehören viele Aspekte. Diese Sendung, die du angesprochen hast, war so der Abschluss eines Themenbereichs, den wir im Herbst 2019 hatten, nämlich Schattenarbeit. Die verdrängten Anteile, die ungeliebten Seiten, die wir nicht sehen wollen und die deswegen im Schatten des Bewusstseins liegen, die zu integrieren wieder. Und es gibt eben nicht nur die ganzen schrecklichen Dinge, die wir nicht gern sehen wollen, sondern auch die lichtvollen Aspekte. Also damit tun wir uns teilweise sogar noch schwerer, die anschauen zu können oder die integrieren zu wollen, dass wir neben ganz schlimmen Seiten auch eben unsere göttlichen Aspekte haben und eine immense Macht besitzen, die Welt zu verändern, eine Schöpfermacht. Und das sind unsere lichtvollen Seiten, die wir auch nicht gern annehmen. Und deswegen haben wir das Licht und Liebe genannt. Also wirklich diese Fähigkeit, die Welt zu verzaubern und klingt so pathetisch, aber in Liebe zu betrachten, die ja irgendwie die größte Zauberkraft überhaupt ist.
Wir sind ja natürlich auch so ein bisschen, oder was wir versuchen, ist natürlich auch so ein bisschen so Zeitqualitäten wahrzunehmen. Also diese Idee der Wiederverzauberung der Welt ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen. Schon auch, aber es war so ein Aufschnappen von Dingen, die eh schon irgendwo auftauchen überall und mehr so ein Anerkennen dessen, was gerade passiert. Und Magie kehrt zurück in die Welt, hoffentlich auf eine Art und Weise, die uns nicht alle in den Wahnsinn treibt. Und da so ein bisschen auch einen Werkzeugkoffer zurückzugeben. Also gerade Leute wie ein C.G. Jung, den der Bernhard gerade erwähnt hat, der war ja lange weg aus der öffentlichen Wahrnehmung. Also dessen Werke waren ja auch lange weg. So das Rote Buch ist ja erst in den 2000er Jahren rausgekommen. Genau. C.G. Jung ist da sicher in der westlichen Tradition einer der größten Geister, die wir da in den letzten paar Jahrzehnten hatten oder in diesem Jahrhundert. Und all diese Dinge da mal so langsam mal wieder bewusst machen, dass es da Dinge gibt, dass es da auch ein bisschen wieder von diesem mechanistischen, roboterhaften, objektivierten Leben so alle, so quasi die komplette Verdrängung des Subjektiven, der Intuition, der eigenen Wahrnehmung, der Kreativität, dass man das wieder zumindest ein bisschen in Balance bringt und den Menschen zeigt, dass die subjektive Wahrnehmung der Welt mitunter ein extrem wichtiger Zugang ist zum Menschsein, zum Individuum, zu sich selbst wahrnehmen und um diese kreativen Kraftströme zu reiten und aus diesem digitalen System von roboterhaften Hamsterrad wieder ein bisschen rauszukommen und immer mal wieder in diese Subjektivität einzutauchen, da die Schätze zu bergen und sozusagen wieder in die Welt zurückbringen und eben die Objektivität nicht zu verlieren und zu ignorieren und nur in eine Subjektivität abzugleiten, sondern die Balance dieser Dinge wieder herzustellen. Und das ist das, was gerade ansteht, unserer Meinung nach oder unserer Erfahrung nach. Und da gibt es halt verschiedene Toolsets und da gibt es in der psychedelischen Forschung ganz viele neue Therapieansätze mit MDMA und Pilzen und LSD. Gerade in Amerika wird da sehr viel geforscht, wissenschaftlich. Da gibt es eben neue Therapieansätze bis hin zu Magie und Permakultur und solche Ideen. Also und da versuchen wir halt ein bisschen unseren Beitrag zu leisten. Ne?
Also wir wollen in erster Linie dadurch, dass wir halt wirklich auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise über ziemlich abgefahrene Dinge sprechen, vermitteln, es ist normal, das passiert, das ist Teil unserer Welt. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen Kommentare schicken oder uns Mails schicken, die sagen so, jetzt habe ich endlich das Gefühl, ich bin nicht mehr allein. Es ist jetzt dann traue ich mich auch drüber zu erzählen. Yeah. Und plötzlich kommen Geschichten, so abgespaced sind teilweise. Und das erleben wir halt immer wieder. Das ist normal, es passiert. Ja. Und für viele ist es schwer, das einzuordnen, weil der Kontext fehlt. Mhm. Den wollen wir vermitteln, beziehungsweise haben wir jetzt auch vermittelt. Wir haben mit unseren bisherigen Sendungen versucht, so einen gewissen Grundstein zu legen oder ein Fundament, auf das man referenzieren kann, weil es halt im deutschsprachigen Raum komplett fehlt. Im englischsprachigen Raum gibt es einige fantastische Podcasts dazu und die bauen da auf einem ganz anderen Fundament auf. Und das haben wir jetzt mal bisher gelegt. Und die Idee ist, jetzt ist es gelegt und jetzt, darauf bauen wir jetzt auf. Jetzt beginnt dann sozusagen tatsächlich eine magische Arbeit, die dazu beitragen kann, wenn man sich unsere Videos anschaut, da was zu verändern. Also das ist schon eine Möglichkeit, was man tun kann zur Zauberung, wo wir ganz, ganz viele Anregungen geben und wie gesagt ein möglichst breites und dogmenfreies Spektrum vorstellen.
Genau, und, das fand ich wirklich gut. Ihr habt ja, wenn ich das hier richtig sehe, so 7 Punkte aufgeführt. Ich will die jetzt hier gar nicht, weil da sollte jeder unserer Hörer sollte sich einfach eure die Sendung angucken. Aber das finde ich genau, also was mir sehr gut gefallen hat, war auch dieses, so ein bisschen das Schlagwort zur Utopie wieder. Also wir haben das öfter auch schon bei uns im Podcast, ich sage immer, die Leute sollten mal wieder mehr Star Trek gucken, weil es einfach dieses Gefühl drin schwingt, die Menschheit hat es irgendwie hingekriegt, sich zusammenzuraufen mit sogar nicht nur sich, mit sich, sondern auch mit allen möglichen anderen Aliens auf dieser Universum. Und es geht ja irgendwie. Natürlich gibt es weiterhin Konflikte und Drama, sonst wäre die Serie auch ein bisschen langweilig, aber irgendwo, man hat das Gefühl, ja, da ist die Menschheit ist über so ein Bump rüber und jetzt geht's irgendwie. Und das ist so, wir haben jetzt so viel Dystopie gehabt in den letzten Jahren. Ja. Also ich sag mal so, The Hunger Games World, das war ja so dieses, egal wo du
hingeguckt hast. Walking Dead ist ja quasi
furchtbar. Die Antithese. Also gebe ich wirklich zu. Ich finde, die Comics fand ich super, ich habe es auch bis zuletzt gelesen. Aber ich muss irgendwann sagen, in Staffel 4 bin ich ausgestiegen, weil ich dachte, ey, warum gucke ich mir das an? Ich fühle mich eigentlich immer scheiße nach jeder Folge, weil es ist ja hoffnungslos, es ist völlig furchtbar und es ist immer nur schlimmer. Und ich glaube, eine Weile brauchte die Menschheit das. Vielleicht ist es ja auch ein Ventil. Und wie ihr schon sagte, Schattenarbeit ist wichtig. Man muss sich angucken, all die Aspekte. Aber vielleicht ist jetzt auch wieder mal so der Punkt, wo wir in diese positive Welt gucken können, ohne dass es gleich naiv wird. Ich glaube, das ist hierzulande das große, die große, nicht Gefahr meine ich nicht, sondern das ist das, was schnell als Vorwurf kommt. So, ja, das ist doch alles naiv. Man muss doch realistisch bleiben. Nur wer zynisch ist, ist auch Realist. Und so, ich denke, nee, Zynik ist viel zu einfach.
Ja, damit macht man es sich wirklich einfach. Ja. Na, wir brauchen Mut zur Utopie, aber ohne rosa-rote Brille.
Richtig.
Und dafür geben wir Kontext und auch praktische Übungen, beziehungsweise wenn jemand da wirklich noch tiefer einsteigen möchte und so weiter, dann gibt es die Magieschule als ein Beispiel.
Aber wir empfehlen auch immer Bücher und Podcasts und keine Ahnung was da, also man muss sie da jetzt nicht bei uns, also man kann auch irgendwo anders irgendwas machen. Wir versuchen eben einen Kontext zu geben und Ideen und Inspiration und wenn euch dieses Thema interessiert, hier habt ihr 7 Buchtipps dazu und so, ne? Klar. Da könnt ihr tiefer eintauchen, weil es ist nicht für jeden, außerkörperliche Erfahrung ist nicht für jeden oder Ritualmagie ist nicht für jeden oder Dinge, also das muss man auch einfach sagen und nicht jeder schaut Rick und Morty und kann es vertragen, ja. Und da muss man schon ein bisschen einen Überblick verschaffen, damit man dann weiter forschen kann, ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und ja.
Also ich finde auch, ihr macht das wirklich super, weil eben, was du gerade schon sagtest, im deutschsprachigen Raum gibt es nichts. Also für uns war es ja auch ein Grund, auf Deutsch den Podcast zu machen, unseren. Ich meine, weil wir auch gesagt haben, über diese Themen wird im Deutschen nicht so viel geredet. Also im Englischen, da braucht man gar nichts mehr zufügen, da käme ich mir überflüssig vor, da gibt es weitaus schlauere, bessere Menschen als uns. Aber ich dachte so im Deutschen, na, okay, im Land der Blinden ist der einäugige König. Ne? Wenn kein anderer darüber redet, dann reden wir ja drüber, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die qualifiziertesten Leute sind. Aber irgendeiner muss ja mal den Anfang machen und deshalb war ich auch so begeistert, euch zu finden, weil ich da wirklich den Eindruck hatte, wow, das sind so viele Aspekte und Themen, ja. Ne? Auch wie gesagt, auch wenn wir jetzt oder ich jetzt kein Magier im Sinne, wie ihr das euch versteht, aber ich in meinem Pfad ist das auch da.
Ja, ja.
Also das ist ja, es heißt anders, es wird anders benannt, wie auch immer, aber es ist trotzdem im Endeffekt da. Und und ein Punkt bei euch von den 7 Punkten war ja auch die Vernetzung, die Verbündete finden. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig und gut. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal in Dialog treten konnten. Dann würde ich doch vielleicht. Ja, sag Rudolf, bitte.
Ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Da geht es jetzt nicht um Magie und sonstige Dinge, sondern vor allem auch die analoge Vernetzung, sich dieses Zusammenkommen.
Richtig.
Das jetzt hier mit am Bildschirm ist schon super, aber vor allem die Leute im Umfeld finden, persönliche Netzwerke finden.
Find the others, wer hat das noch gesagt?
Viele.
Viele, aber es gibt so ganz berühmte, ich weiß es nicht, ist egal, Entschuldigung. Ja, ja, genau, aber diese Leute finden wirklich im selben Raum zu sitzen.
Genau, und dieses mit den Menschen vor Ort vernetzen, mit den Nachbarn wieder reden. Und wenn man den Nachbarn nicht mag, dann halt mit dem Nächsten, ja, oder mit den Leuten wieder sprechen im Supermarkt. Und ich bin da jetzt auch, ich tue mir mit Menschen oft schwer, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich renne auch lieber mit meinen Bluetooth-Kopfhörern, mit Noise Cancelling durch die Welt und höre mir irgendwelche Sachen an und leck mich am Arsch, Menschheit. Ja. Aber das muss ich auch lernen und sagen. Und für mich ist das zum Beispiel eine Motivation, okay, ich setze mich vor eine Kamera. Ja, also das war für mich unvorstellbar. Also ich betreibe meine Magie sehr privat und in sehr anderen Kreisen und anderen Welten. Und so, ich setze mich jetzt vor eine Kamera, vor ein YouTube-Publikum und übersprechen solche Themen, war für mich auch so ein Riesending. Und dann aber noch mit den Leuten dann zusammenzusitzen, dann besuchen uns Leute in Graz oder wir kommen, gehen irgendwo hin und dann trifft man Menschen und so. Das ist halt dann das, worum es dann geht. Also inspirieren ist schön, aber dann mit den Leuten in Graz, Umgebung, deutschsprachigen Raum, dann zusammensitzen, Bier trinken, sich austauschen, dann entstehen einfach ganz andere Kraftfelder und ganz andere tiefliegende Veränderungen in uns. Und so dezentrale Netzwerkknoten.
Genau, ja, richtig, genau. Und es geht wieder um Verbindung schaffen. Ne? Also aus der Trennung rauskommen, Verbindung zu schaffen und dadurch irgendwie dann auch die Welt zu verändern, indem man halt sich zusammentut. Also das ist ja super.
Das ist ja auch so, ich verweise da immer gerne drauf, das ist ja auch die Essenz der Heldenreise, dass man halt einfach auch Sachen wieder zurückgibt.
Ja. Und das ist, wenn der Held das Elixier nicht mitbringt aus der Anderswelt, dann ist er dazu verdammt, die Reise nochmal anzutreten.
Ja.
Und wir machen das ja alles füreinander.
Ja, genau, das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Ja, ja. Also ich glaube, die Gefahr bei all diesen Dingen, sei es Magie oder auch Spiritualität, Mystik, ist, wenn ich denke, ich mache das für mich. Also ich glaube, das ist die große Falle, in die so viele tappen, so ich will erleuchtet werden. Ich meine, das ist ja schon Widerspruch in sich, das funktioniert ja nicht. Und ich glaube, oder ich will jetzt Magier werden, ich will jetzt der Große, ich meine, das hat man ja gerade in der Pop-Magic, gerade so die Leute, die sich dann so Kunden anziehen und so, ich bin ja der Magier, und ich denke so, okay. Sondern wir machen es füreinander und dann kann es auch wirken. Richtig.
Ja. Das ist wieder dieses Eingebundensein in die Welt und das Verflochtensein mit allem und mit den Spirits, ob die jetzt gerade unsichtbar sind oder in menschlicher Gestalt mir gegenüber, ist egal. Es ist dieses Interagieren auf Augenhöhe für eine lebenswerte Welt.
Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich möchte es gar nicht, also wenn Leute das für sich ganz alleine machen und ihren eigenen Weg ganz alleine gehen, ist es auch völlig legitim oder kann ein Zwischenschritt sein. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass du in dem Moment, wo du schaffst, Konsens herzustellen zwischen verschiedenen Aspekten, die in der Welt passieren, zwischen Menschen und Spirits, whatever, wie auch immer du es nennen magst, dann passieren wirklich Wunder. Also dann kannst du die Realität von heute auf morgen, nicht immer überall, aber mit denen, die beteiligt sind, wirklich, also Dinge passieren, die ja, weiß Harry Potter ein Scheiß dagegen, sage ich jetzt einmal. Aber und dieses respektvolle auf Augenhöhe sich begegnen und wahrnehmen und diesen Konsens finden, ist mitunter ein langer Prozess. Und da ist natürlich einfacher, sich in Kutte in den Wald zu stellen und irgendeinen Dämonenfürsten zu rufen und knie nieder vor mir und ich erzwinge jetzt alles. Das kann schon Ergebnisse liefern. Und die liefert diese Ergebnisse oft schneller und unmittelbarer, oft mit Rückstoß. Und da sind wir aber auch erst an dem Punkt, dass wir uns dorthin entwickeln müssen, dass wir alle miteinander lernen müssen, was heißt Konsens eigentlich? Nicht faule Kompromisse, sondern sich zusammensetzen, bis alle, zumindest die, die es betrifft, irgendwie eine Lösung miteinander finden. Das kann lange dauern. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Jetzt haben wir lange über vieles geredet, aber vielleicht zum Abschluss. Der trifft meiner Meinung nach auf den Punkt, ist, auf Deutsch fällt es mir nicht ein, aber auf Englisch heißt es Magic is relational. Magie entsteht aus dem in Bezug treten zur Welt oder wie du mit der Welt, mit den Dingen, mit Ideen, mit Lebewesen in Beziehung trittst und wie die Welt mit dir in Beziehung treten kann. Und je bunter dein Werkzeugkoffer und je vielfältiger du der Welt gegenüber treten kannst, desto bunter und vielfältiger kann die Welt antworten. Als im Vergleich, wenn du nur Scheuklappen hast und nur diese eine Lösung kennst oder nur diese eine Lösung sehen kannst und dir all die Lösungen, die links und rechts aufpoppen, gar nicht wahrnehmen kannst, weil dir die Begrifflichkeiten dafür fehlen, die Vorstellungen, die Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir auf unserem Kanal zum Beispiel gelegentlich Themen wie Polyamorie einbringen, so alternative Beziehungsformen. Das machen wir nicht, weil uns langweilig ist, sondern wenn man verstanden hat, dass Magie aus dem in Bezug setzen von Dingen entsteht oder darin ganz viel Kraft liegt, dann ist das Feld, wo wir das am besten lernen können, unsere Beziehungen, unsere sexuellen Beziehungen, unsere Liebesbeziehungen, unsere freundschaftlichen, geschäftlichen, familiären Beziehungen. Na wo, wenn nicht dort, können wir lernen, neue Ideen auszuprobieren, einen neuen Umgang miteinander, bevor wir da in die Welt hinausrennen und die Welt erobern wollen. Deswegen ist das in Beziehung treten ein ganz wesentlicher Faktor in der Magie und sich mit Beziehungskonzepten auseinandersetzen, mit Lösungen, die jetzt nicht irgendwie einem Hollywood-Film entsprechen, sondern es muss nicht immer die Eifersucht sein als Reaktion, es muss nicht dieses eine Idealbild der Liebe sein, sondern da gibt es vielleicht andere Lösungen auch, zumindest als Variante, zumindest als Möglichkeit, Spielräume schaffen, mit denen man mit der Welt interagieren kann. Und je bunter der Werkzeugkoffer, desto bunter die Antworten, die auf einen warten können. Und das ist, glaube ich, diese ganz wichtig, fuck Monoculture, sondern der Pluralismus in der Welt und der Respekt für den Individualismus jedes Einzelnen und versuchen, sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren, sondern den nächstgrößeren zu finden, der uns als Menschheit ausmacht und als eingebunden sein in dem Ökosystem. Das ist so ein, ja.
Ja. Star Trek hat das, glaube ich, auch. Will das Infinite Diversity in Infinite Combinations? Ist das nicht so das Motto? Das gibt es bei Star Trek auch. Also diese unendliche Verschiedenheit in unendlichen Kombinationen, dass wir das akzeptieren. Und in diesem findet sich dann ja auch die Einheit. Also das ist ja auch nochmal spannend. Ja, super, dass wir in Beziehung treten konnten. Also ich fand, das war ein super Gespräch. Also vielen, vielen Dank erstmal. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben da auch was rausgezogen. Vielleicht abschließend sagt ihr nochmal, wer jetzt neugierig ist, mehr von euch wissen will. Natürlich werden wir verlinken in den Shownotes, aber vielleicht könnt ihr zumindest mal die 2, 3 interessanten Webseiten noch sagen.
Ja, also unseren Kanal findet man auf YouTube unter Reicher und Stark, beziehungsweise unsere Homepage ist reicherundstark.at und die Magieschule ist magieschule.at.
Genau, da ist, glaube ich, für jeden, der sich jetzt für das Thema und für euch interessiert, erstmal eine große, ein Potpourri der guten Laune, eine Wundertüte. Also ich kann wirklich jedes Video empfehlen. Ich finde auch, also ich glaube, als ich dann das Video, habe ich dir ja schon erzählt, deine Bücherregale gesehen habe, habe ich natürlich gedacht, ja, wunderbar. Ne? Das ist, wie gesagt, bei mir sieht es auch so aus, nur eben alles ein bisschen weniger. Aber ich finde zum Beispiel auch, wer jetzt sich zum Beispiel für Lektüre interessiert, die Lesetipps auf der Magieschule, da ist ja auch massig an Material, da finde ich auch, da ist ganz viel dabei. Ich glaube, fangt einfach mal an, guckt euch mal ein paar Videos an. Ich meine, ihr empfehlt immer von vorne anzufangen, glaube ich, ne, bei euren Videos.
Sie bauen halt aufeinander auf und deswegen empfehlen wir, es chronologisch anzuschauen. Es ist inzwischen recht viel Material, aber also wir kriegen auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die gerade dazukommen irgendwie und sagen so, ich I'm hooked und binge-watching. So.
Ja, genau, genau. Statt jetzt wieder irgendeine Netflix-Serie, könnt ihr euch lieber da mal ein bisschen binge-watching antun, weil das nährt auf jeden Fall die Seele und den Geist. Und
ja, gut. Es ist auch als magisches Ritual angelegt. Also man kann das natürlich völlig wahllos schauen nach Themen und wir versuchen auch immer dann auf die Referenzsendungen zu verlinken. Aber es ist schon ein bisschen wie eine Fernsehserie. So, wenn du halt bei Staffel 3 anfängst, dann kriegst du halt vieles nicht mehr mit. Und wir haben es als für uns und die Zuschauer schon als magisches Projekt und magisches Großritual angelegt. Wir erleben auch immer wieder die Dinge, über die wir sprechen, passieren uns dann auch im Alltag und wir werden dann auch mit diesen Themen oft sehr deutlich konfrontiert. Daher auch eine Warnung, das passiert auch Zuschauern. Also es ist, ich sag das also auch ganz bewusst, ich kann das nicht jedem empfehlen. Also wenn man psychisch ein bisschen labil ist oder sich schon nicht zurechtfindet in der Welt, Achtung, also das kann schon Dinge auslösen und für die können wir halt nur bedingt Verantwortung oder Mitverantwortung übernehmen.
Also ja, das ist definitiv ein guter Hinweis, weil wenn ich in dieser Welt nicht mit beiden Füßen am Boden stehe, dann ist das Navigieren in den Anderswelten natürlich kompliziert oder riskant
auch. Ja. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, jetzt wirklich zum Abschluss. Die Tür zur Anderswelt aufzustoßen oder so irgendwelche Geister zu rufen, wie auch immer, ob man die dann wahrnimmt oder nicht. Das ist keine Kunst. Das geht total simpel. Die Kunst ist es, mit denen dann umzugehen und die dann auch wieder loszuwerden und den Weg aus der Anderswelt wieder zurückzuführen. Der
Zauberlehrling, genau.
Ja, so banal es klingt, aber genau das ist es. Und das ist in der Realität leider wirklich so.
Ja.
Und wir haben nicht wenige kennengelernt über die Jahre, die den Weg nicht mehr zurückgefunden haben auf ganz viele Arten. Und es ist Magie. Also The Secret ist lieb und nett und damit kann man viel machen und Magie in einem tieferen Sinne kann einen, also die Begegnung mit dem Göttlichen kann tödlich sein.
Ja. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne. Toi, toi, toi.
Sehr gut. Wie man potenzielle Zuschauer
verscaut. Genau.
Aber ich kann da vielleicht ein Geheimnis noch verraten. Das gilt ja. Das Leben ist tödlich.
Exakt,
ja. Also, sorry, ne? Das gehört auch dazu. Also von dem her, da kann man sich wesentlich magisch gestalten, wenn es sowieso tödlich ist. Genau. Ja, in diesem Sinne sage ich doch dann mal, sag ich jetzt mal Bernhards Spruch, das Leben ist magisch, sagst du, glaube ich, immer, oder?
Die Welt ist magisch.
Die Welt ist magisch, Entschuldigung, richtig. Besser, wenn du das sagst. Die Welt ist magisch. Ich sage vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir haben bei anderer Gelegenheit nochmal das Vergnügen mit euch, weil ich glaube, wir haben zum Beispiel heute überhaupt nicht euch gefragt, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid. Fiel mir irgendwann mal ein. Stand ganz oben auf der Liste, aber wie das immer so ist bei den Gesprächen, die bewegen sich in die Richtung, die man nicht plant. Interessiert uns auf jeden Fall. Ich weiß, bei Bernhard ist auf jeden Fall auch, bei beiden ist eine spannende Geschichte, so rum. Wollen wir sicherlich nochmal hören. Und ja, über, wie gesagt, diverse Comic-Serien müssen wir definitiv auch nochmal sprechen. Aber ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Und
ja, wenn ihr mal in der Gegend seid.
Ja, natürlich. Also, falls es euch mal ins Ruhrgebiet verschlagen
lässt. Oder nach Köln.
Ja, Köln sind wir auch viel.
Sehr gerne. Umgekehrt genauso, wenn ihr mal in Graz seid. Also ja,
schade, dass ihr so weit weg seid.
Ja. Danke für die Einladung und für das wunderbare Gespräch. Ich finde es großartig, diese Verbindungen zu knüpfen und ich freue mich auf weitere Gespräche.
Ja, ebenso.
Danke. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Euch noch ein schönes Wochenende. Ne?
Ja. Habe die Ehre. Euch auch. Danke.
Ja, ciao.
Tschüss.
Servus. Ciao.
Ja, der Nanook fand es auch super, unser Hund, der hier gerade bellt. Der fantastisch. Ein ganz großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank, Bernhard und Rudolf.
Ja, vielen Dank. Man hätte noch stundenlang weitermachen können.
Man hätte noch Tage, Wochen lang weitermachen
können. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben echt auch wirklich nur die Spitze vom Eisberg haben wir gerade mal angekratzt.
Höchstens, genau. Also
da ist noch ganz viel.
Unfassbar viel. Wir hoffen, dass wir bald wieder mit den beiden sprechen können. Und wie wir ja anfangs schon gesagt haben, wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt mal bei YouTube unter Reicher und Stark oder bei www.magieschule.at. Da gibt es dann auch Buchtipps und überhaupt. Also wie gesagt, das ist ein gigantisches Feld. Wir hoffen, wir haben euch da jetzt ein bisschen interessieren können für, aber ich bin mir ganz sicher, dass das ein echt spannendes Gespräch auch für euch war. Und
wir sind jetzt erstmal wieder weg genau. für heute. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Viele Wege führen nach Om. Wir freuen uns sehr, falls mal jemand Lust hat, bei iTunes eine positive Review zu hinterlassen. Mhm. Das ist immer sehr gut. Ja. Wenn ihr sonst Feedback habt, Fragen habt oder so.
Übrigens, vielleicht sollte ich noch erwähnen, demnächst wird der Deutsche Podcastpreis verliehen. Und da kann man auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis, ihr müsst einfach nur Deutscher Podcastpreis googeln, da könnt ihr unserem Podcast auch eine Stimme geben, wenn ihr denn wollt.
Ah ja, richtig, genau. Ja, ich glaube bis zum 28. Februar oder so.
Ja, die haben das irgendwie verlängert.
Ach, sogar noch verlängert. Ja gut, geht da mal hin, freuen wir uns.
Kostet nichts.
Müsst ihr einfach nur einen Klick machen, genau. Genau. Ne, und wenn ihr uns sonst irgendwie was fragen wollt, wenn ihr Feedback habt, dann gerne auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Website www.vielewegeführennachom.com. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken, roland@mondo23.com oder wir können uns auch bei Twitter folgen, vwfno ist unser Twitter-Handle und ja, Links zu vielen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch zu der Website der beiden, gibt es natürlich auf unserer Website auch. Ja, und ich hoffe mal, war das erstmal für
heute. Ja, genau. Das war ja auch schon eine Menge.
Ja, dann sagen wir wie immer, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.